Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Heute geht's um Dildos, Egos und Europa. Was nach einer Knallerfolge von den drei Fragezeichen klingt, entpuppt sich als Bundesligaspieltag. Und welchen Gast könnte man sich da besser einladen als Florian Schlecht von der AZ?
Ja, hi Jan, grüß dich. Ich weiß jetzt nicht, ob du den Bezug da zu den Dildos herstellst oder zu den drei Fragezeichen. Bei zweiten kenne ich mich auf jeden Fall ganz gut aus. Folge der Superpapagei könnte ich quasi nachsprechen.
Alle haben so ein Trauma von den drei Fragezeichen, ne? Also ich habe so, war das 666, das Hexentelefon begleitet mich bis heute und au, der Werwolf, ich werde es niemals los, das hat mich als Kind verfolgt.
Ich habe die Leute auch nie verstanden, die dann vorm Schlafen gehen das noch hören konnten. Ja,
Harakiri,
ich habe immer Albträume bekommen, ich bekomme die übrigens heute noch. Ich erwische mich heute manchmal noch dabei, dass ich drei Fragezeichen folgen mir nochmal die Chance gebe zu hören vorm Einschlafen, aber ich breche dann doch immer ab, weil es mir selbst jetzt mit 40 immer noch zu gruselig ist.
Menschen, die das zum Einschlafen hören, also das geht gar nicht, das ist ganz übel. Die gucken auch Horrorfilme mit ihren Kindern oder so, ich habe keine Ahnung, also das geht für mich überhaupt nicht. Und ich meine, als Kind hat man das geliebt, so noch drei Fragezeichen, TKKG und Co., aber drei Fragezeichen war schon heftig spannend.
Aber ich sehe tatsächlich Horror auch lieber, als dass ich ihn höre, also ihn so auf den Ohren zu haben, ist einfach, finde ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer, die einem Angst macht.
Ich mag nichts dergleichen, also ich kann auch, bei harten Fouls gucke ich weg. Außer bei meinen eigenen. Was mich aber zu einem Punkt bringt, wo wir schon von potenziellen Ausfällen sprechen, nämlich Jan Justus Jonas Budde und Florian Peter the Shaw Schlecht ermitteln nämlich heute alleine, da Bene Bob Andrews den Johnny macht, also unerwartet ausfällt. Gute Besserung an der Stelle, mein Lieber.
Genau, gute Besserung.
Ich würde ja behaupten, der hat sich beim Spiel am Wochenende auswärts in Hoffenheim verkühlt. Wobei, das war schon schwer, weil es waren fantastische Temperaturen, ein Traumwetterchen zum Fußballspielen. Die einzige Gefahr war Sonnenbrand.
Ja, ich hörte von einigen Fans auch, dass die ordentlich Creme sogar mitgenommen haben nach Hoffenheim. Sinsheim, muss man ja dann immer sagen. War da eine schlaue Idee. Pressetribüne übrigens auch, finde ich, eine der coolsten in der Bundesliga. Normalerweise sitzt du immer sehr, sehr weit oben. Hoffenheim ist ja eher ein kleines Stadion und tatsächlich sitzt du dann fast relativ nah seitlich am Spielfeldrand und kriegst eigentlich fast alles mit. Also sowohl an den Coaching-Zonen als dann eben auch so die Situation vor dir. Da schätze ich dann tatsächlich so, was das Arbeiten betrifft, auch so diese kompakteren Stadien manchmal mehr als so diese riesen Fußballtempel.
Ich finde allerdings, es ist schon eine billige Kopie eigentlich des Waldstadions von der Eintracht, wenn man mal da gewesen ist. Natürlich ohne Oberrang, weil so viele Fans haben die nicht, die kriegen ja nicht mal die halbe Arena zu. Diese Stehplätze mit diesen Metallklappen, als diese verkappten Sitzstehplätze oben, wo eigentlich nur eine Person stehen sollte. Weil einem sonst nämlich, wenn man oben steht, auf so einer kleinen Empore und vor einem steht noch einer und man fängt an zu hüpfen, man eventuell von dieser schweren Metallklappe die Achillesferse durchtrennt kriegt. Hat so was von Anschnallgurt in der Achterbahn, aber es geht halt nicht richtig ab. Und ich weiß nicht, ob ich davon ein Fan bin. Also von den Metallsitzen definitiv nicht, aber von diesen Überrollkäfigen, sag ich mal. Oder ob ich es kolossal scheiße finde, dass es nicht komplett durcheinander fallen kann, wenn man jubelt.
Ja, spannend. Ich war ein bisschen enttäuscht übrigens am Abend, ja. Also ich habe es ja dann tatsächlich erst am Abend gesehen, weil vor dem Spiel habe ich mir halt Linseneintopf bei mehr als 20 Grad gegeben, den es dort für uns gab. Also so Linseneintopf bei gefühlten 25 Grad, das ist dann schon eine Hausnummer, danach dann nochmal rauszugehen. Ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich, habe hin und her geschaltet, als ich abends Nadim Amiri im Sportstudio gesehen habe, der dann gerufen hat, Mainzer, Mainzer. Ich dachte die ganze Zeit, wo sind denn die Hinterhofsänger dann da irgendwie links und rechts?
Ja, ich glaube, wir wurden gekonnt von Nadim Amiri weg. gehalten. Ja, wir standen relativ zentral direkt über dem Support-Block quasi, konnten gerade so über die Fahnen noch drüber gucken, war nett ausgesucht, die Plätze. Danke an Bene, der das alles gebucht hatte für uns und sich darum gekümmert hat. Die hatten das wunderbar organisiert. Wir haben uns relativ früh getroffen am Parkplatz auf dem Neuner. Das ist relativ nah direkt am Stadion. Ich meine, gefühlt steht dieses Stadion auf einem einzigen Parkplatz. So, da ist nichts sonst. Und wir haben da schönes Parkplatzfrühstück gemacht, haben da aufgetafelt, Klapptische raus, hatten Buffet, wir hatten Kuchen, wir hatten Fleischwurst, wir hatten Brezelscher, wir hatten Quarkbelscher, wir hatten Quarkinis hier, wir hatten Käsebelscher, wir hatten alles da.
Ja toll, und ich muss den Linseneintopf dann essen, warum bin ich nicht eingeladen worden?
Du hättest einfach auf den Parkplatz kommen können, ja, du warst halt dir wieder zu fein, du wolltest nah bei den Logen sein, du wolltest nah bei Nadim Amiri sein, dein Pech.
Ja, das hat dann diesmal nicht funktioniert. Aber ich bringe euch beim nächsten Mal gerne Linseneintopf mit.
Nö, du, lass mal. Aber es war insgesamt war ein sehr gelungener Tag einfach. Wir hatten mega Spaß. Es waren viele Hoffenheimer, also zumindest da auf diesem P9, wo wir standen und Frühstück gemacht haben. Fans in Anführungszeichen, mal viele Eltern mit kleinen Kindern und die wirkten immer etwas verängstigt, wenn sie was in Rot gesehen haben. Also hat man mal ein Stück Kuchen angeboten und es war eigentlich ein ganz nettes Miteinander so. Hat Spaß gemacht, war ein netter Vibe, die waren eigentlich auch ganz locker drauf. Aber tatsächlich das Krasseste war dann einfach, wenn du im Stadion drin warst, du hast deinen Platz gefunden und guckst nach rechts, 150 Meter in die Richtung, alles rot, 200 Meter in die Richtung, alles rot. Und dann fing der Support an, als Robin rauskam. Und dieses Gefühl, dass einfach alle 10.000 oder 11.000, was auch immer es dann waren, Bock hatten und die Arme hochgenommen haben, das ist ein Gefühl, wenn du mittendrin stehst, das kann man nicht beschreiben, da muss man dabei gewesen sein. Und du findest es richtig geil und du fühlst dich mit der letzten Person hinten rechts in der Ecke, die Arme hebt, komplett verbunden und freust dich einfach, dass alle da sind. Und ich finde auch dieses Rund dann eigentlich, haben einige gesagt, fand ich eigentlich ganz geil, weil du siehst dann halt einfach alles, du kriegst alles mit von allen um dich herum. Wenn du in dieser Geraden bist, was ich auch cool finde bei uns zum Beispiel, dann kriegst du weniger mit, was rechts und links von dir halt passiert. Aber wenn du halt in dieser Kurve bist, entwickelst du, du bist ja quasi wie in so einem Trichter. Da, wo du bist, da entsteht der Sound und dann kriegst du alles mit, was rechts und links von dir passiert, hat auch was für sich.
Auf jeden Fall, es war auch eine richtig tolle Stimmung, es war auch richtig imposant zu sehen, wie da einfach diese Masse an so eine richtig rote Wand dann eigentlich so in Hoffenheim stand, das hat richtig Spaß gemacht, tatsächlich so zu sehen. Ich habe mich auch stimmungsmäßig sehr auf das Spiel gefreut.
Nee, du hast es übertrieben. Wir möchten das an der Stelle mal ansprechen. Wir können heute über vieles reden, aber dass die 05er verloren haben, liegt ausschließlich allein an dir.
Weil ich ein Unentschieden getippt habe oder warum?
Weil du es als Heimspiel bezeichnet hast.
Ach so. Ja, aber warum bin ich dann schuld?
Das macht
Heimspiel
man einfach.
Gewinnen die doch immer mal wieder.
Immer mal wieder ist erstens der richtige Ansatz. Zweitens sind die 05er auswärts eigentlich sehr, sehr stark in dieser Saison. Also eigentlich hast du es kaputt gemacht. Plus wir haben beim letzten Mal, als ein Heimspiel auswärts in Hoffenheim ausgerufen wurde, ich glaube sogar noch höher verloren. Ich glaube 4-0 war es oder so. Es war richtig unangenehm. Und jetzt waren wir noch mehr Leute und das 2-0 war immer noch unangenehm. Also Dank an Florian Schlecht an der Stelle.
Ich war ja erstmal erleichtert, dass ihr alle den Weg gefunden hattet, ja, denn ich habe ja von einem Heimspiel in Hoffenheim geschrieben und ich hatte schon irgendwie Angst, wenn du sowas jetzt schreibst, dann fahren die zu diesem alten Stadion, in dem die zweite Mannschaft dann spielt, dann stehen die da in dem Dorf, ja, und sagen sich, ey, wir haben doch in der AZ gelesen, Heimspiel in Hoffenheim, jetzt ist hier gar kein Fußball, also ihr habt zumindest alle nach Sinsheim gefunden.
Spontaner Fanmarsch durch Hoffenheim. Rosenmontag wird jetzt nachgeholt im Sommer.
Aber die Vorzeichen waren ja tatsächlich gar nicht so gut. Ich hatte jetzt mal im Vorfeld mit Christian Heidel gesprochen, ja, also um auch mal so ein bisschen reinzuhorchen, wie wird da auch mal diese Begeisterung so geschätzt und habe dann auch mal gefragt, ne, also um welche Spiele würde er sich so erinnern von diesen Massenströmen quasi dem Mitgereisten, ja, und die Spiele, die da kamen, so erstes Bundesligaspiel in Stuttgart oder damals im Pokal gegen Leverkusen in Düsseldorf, es waren alles Niederlagen, also wenn man sich eigentlich so diese historischen Spiele anguckt mit besonders besonders vielen Fans waren es tatsächlich dann oft auch Niederlagen, ja. Soll aber, finde ich, du bist gerade ein bisschen traurig, du bist geknickt, ich verstehe das. Aber lass dich nicht davon abhalten, das ist wie beim Würfeln, ja, irgendwann würfelst du die 6.
Ja, genau. Und dann sind wir 6 Mal mit 10.000 Mann hintereinander auswärts gefahren, haben die ganze Zeit verloren. Aber das eine Mal, als wir nur zu dritt in der Kurve standen, da war dann der legendäre 7:0 Erfolg.
Bernabeu nächstes Jahr mit 10.000 Mainzern, das wird dann 1:0.
Wobei, fände ich geil, einfach mal so einen Tempel dominieren, weil die ganzen Spanier die eigenen Texte ihrer Fans nicht können oder weil sie gar keine Fans sind. Anekdote an der Stelle, Schwiegermama hat mit Fußball nicht sonderlich viel am Hut, wenn aber verfolgt sie die 05er so, und fährt jetzt spontan mit Schwiegerpapa nach Spanien und sie sind in Madrid und da war die Idee, oh ja, kann man mal Fußball gucken gehen, ne? Haben gedacht, gucken wir mal, ob im Bernabeu Tickets gibt.
Das ist echt witzig.
Das ist echt witzig. Und man war dann doch relativ erstaunt, dass es irgendwie die günstigste Karte 700 Euro gekostet hat. Also so, hupala, da ist einfach alles VIP-Loge, plus zu dem, der die Fahne schwenkt. Also,
ja, aber hättest du sicher mal anschauen können.
Ganz ehrlich, wenn du dir ein Ticket für 700 Euro leisten kannst, dann kannst du dir auch noch gerade deinen Bediensteten mitbringen, der für dich die Fahne schwingt, oder? Also es ist ja schon ein bisschen absurd.
Ja, das ist krass. Da kann man wirklich auch froh sein, dass es da in Deutschland glücklicherweise auch noch in der Bundesliga andere Ticketpreise gibt.
Aber die Audacity, die Idee zu haben, ich geh mal ins Bernabeu, ich guck mir das mal an.
Ich glaube, das wäre vor vielen Jahrzehnten wahrscheinlich auch immer noch möglich gewesen, aber das hat sich im Fußball einfach so krass verändert, ja.
Ja, es ist abartig. Und das sind ja Zustände, die du auch in Deutschland gar nicht willst. Und ich bin auch relativ dankbar dafür, dass es in Deutschland eben nicht so ist, ganz ehrlich. Und da kann man nur sagen, ein Hoch auf die Fankultur. Und bleibt mir weg mit euren Topspielern, die wir nur noch durch Ticketeinnahmen finanzieren können. Ich habe lieber meinen Jae-Sung Lee, auf den ich nur wieder mal schimpfe. Und dafür stehe ich mit netten Leuten in der Kurve, die keine Bediensteten zu Hause rumlaufen haben.
Ja, das stimmt. Und Weinschreule, glaube ich, weiß gar nicht, ob es die im Bernabeu gibt. Ja? Also vielleicht kriegst du für deine 700 Euro noch nicht mal eine Weinschorle. Ja?
Kriegst du einen guten Dom Pérignon, weißt du, hier so 2000 Euro die Flasche und der Mensa kippt da erstmal schönen Sprudel rein.
Willkommen in der Champions League.
Ja, willkommen in der Champions League. Wir verdünnen den Kram hier erstmal. Das wär so meins 05. Ich würde wirklich alles daran lieben. Und es gab unter der Woche Nachrichten, die einem, wo natürlich auch unsere 3-Fragezeichen-Referent schon hingedeutet hat, das Lächeln ins Gesicht zaubern konnten und die vielleicht auch im nächsten Jahr dann gegen Real Madrid Weinchen trinken können, weil sie vielleicht nicht auf dem Platz stehen, im Fall von Batzi, aber im Fall von Domecor und Danny da Costa könnten sie sogar auf dem Platz stehen. Es gab Vertragsverlängerungen.
Bei den beiden, also so da Costa Core, ist es ja auch so ein bisschen wie beim Wein, ne? Also die wären mit dem Alter gerade besser, ne? Feiern ja jetzt so eine ganz gute Ü30-Party in Mainz. Ich muss vorab sagen, ja, das hat die Social-Media-Abteilung von Mainz 05 einerseits echt gut gemacht, war eine coole Idee mit den 3 Fragezeichen. Auf der anderen Seite, naja, dass das jetzt ganz lautlos in den letzten Wochen so über die Bühne ging, würde ich jetzt nicht so sagen. Also wir hatten schon mal berichtet, dass da Costa sehr, sehr nahe vor der Verlängerung steht. Batz hat Bungert bei uns im Interview gesagt, will man auch verlängern, weil man mit ihm super zufrieden ist. Also ich glaube, die beiden Vertragsverlängerungen, die hätte man jetzt auch mit einer Mickey-Maus-Lupe irgendwann so ein bisschen fast herausfinden können.
Aus dem Übseft heraus, ja.
So ein bisschen tatsächlich. Die überraschendste Vertragsverlängerung war tatsächlich Dominic Kor, weil der hatte noch Vertrag bis 26 und hat sich ja jetzt sehr, sehr früh dazu bekannt, eben bis 28 zu verlängern. Und wenn man sich das altersmäßig mal anschaut, dann dürfte der ja schon eigentlich fast seine Profikarriere, Bundesliga-Karriere auch in Mainz dann abschließen.
Ist eine schöne Perspektive und ich finde es auch schön, zwei meiner Lieblingsspieler auch mit da Costa und Kor, einfach, ich erinnere mich immer noch daran, wie die beiden gekommen sind, das erste Spiel und die beiden sind gelaufen, bis sie Krämpfe bekommen haben. Das war etwas, was man zu dem Zeitpunkt so irgendwie bei Mainz 05 nicht mehr gesehen hatte und dann war es auch noch ein Bomben-Assist dabei und ein geiles Tackling und in diesem ersten Spiel haben sie einfach mein Herz gewonnen. Plus, wir haben ja hier auch Danny auch an der Wand hängen, zusammen mit Jonas Hector nach diesem Köln-Spiel, wo er auch einfach brillant reagiert hat, als man damals mit Leo Barrero den Last-Minute-Siegtreffer geschossen hatte und Köln wirklich in Abstiegsnot gebracht hat, die ja dann schlussendlich auch abgestiegen sind. Fand ich eine großartige Szene, wie angefressen Jonas Hector war. Ich glaube, das war damals die legendäre Szene mit Sebastian Benisch, der nach dem Spiel zu Jonas Hector sagte, lassen Sie einfach mal Druck ab. Ja, was soll ich jetzt hier Druck ablassen? Ich glaube, da hatte Danny da Costa die bessere Ansprache in diesem Moment und man hätte ihn am besten einfach in Ruhe gelassen. Aber zwei meiner absoluten Lieblingsspieler, schön, dass sie da sind. Und Bazzi, das war das Einzige, was mich persönlich am meisten überrascht hat. Habe ich jetzt nicht zwangsläufig mitgerechnet. Der hätte die Karriere auch schon beenden können.
Bei der Costa, muss ich ja sagen, musste ich am Wochenende wieder schmunzeln, weil der einfach einen unglaublich guten, trockenen Humor hat. Ja? Also hat sich selbst als prähistorisch bezeichnet schon in seinem Alter. Das fand ich schon ganz witzig. Und ich habe auch großen Respekt vor ihm, wie, glaube ich, viele inzwischen, weil im Sommer war er ja ganz heißer Wechselkandidat. Da hat, glaube ich, kein Mensch damit gerechnet, dass er noch eine Zukunft bei Mainz 05 hat. Dass er sich auf dieser Position nochmal jetzt so neu erfunden hat, wo er da mit seiner Schnelligkeit dann tatsächlich sich auch echt einbringt, wo wir, glaube ich, alle auch skeptisch waren, ob das so eine Position ist, die nachhaltig für ihn funktioniert. Dass er das geschafft hat, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und tatsächlich, glaube ich, macht es auch eine Menge aus. Dominic Kohr und er sind ja wirklich dicke Freunde, schon aus Frankfurter Zeiten. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht, wenn du in einer Abwehrreihe spielst, wo auch guter Freund von dir spielt, ja, den du seit Jahren kennst. Ich glaube, das schafft einfach eine Stabilität, ein Zutrauen zueinander, was ganz wichtig ist. Und man darf es ja nicht unterschätzen, das sind jetzt einfach schon mal zwei Stammverteidiger, die damit in der neuen Saison auch bleiben. Und bei Batz bin ich auch gespannt, was das für eine Perspektive hat. Das heißt, du hast auf jeden Fall im Torwart-Team neue Saison hinter Robin Zentner einen erfahrenen Torwart. Bei Lasse Ries gehe ich davon aus, dass da einfach ein Leihgeschäft jetzt mal Sinn machen würde, um ihm einfach Spielpraxis zu geben. Dann kann ich mir vorstellen, wenn man auf diese Idee kommt, dass man da nochmal einen jungen Torwart reinnimmt, ja, den vielleicht dann in der U23 häufiger spielen lässt. Aber deswegen finde ich die Lösung eigentlich sogar ganz smart.
Ja, ich habe damit einfach nur nicht gerechnet. Deswegen, ich bin total bei dir. Lasse Ries braucht Spielpraxis, die braucht er unbedingt. Sollte man den Robin Zentner machen, muss jetzt nicht Kiel sein, aber irgendwohin, wo man Spielpraxis sammeln kann, damit du den nächsten Entwicklungsschritt gehen kannst, dann kannst du danach ja trotzdem noch deine Fehler machen, darfst auch mal einen Elfmeterpunkt wegbolzen, wo kein Ball ist. Das ist ja dann egal, aber du bist dann, glaube ich, nochmal anders gewappnet gegen einen Arrivierten wie Robin Zentner. Und kannst dich auch nochmal anders vielleicht durchsetzen und kannst nochmal einen anderen Konkurrenzkampf anheizen. Ja, gehe ich mit. Der nächste, wo jetzt die Vertragsverlängerung anstehen könnte, ist Stefan Bell, der jetzt raus war eine ganze Zeit lang. Ist ja jetzt inzwischen, ich meine, auch schon 33 oder 34 schon. Der wird auch seine Karriere hier beenden. Aber wir haben ja auch schon in den letzten Spielen festgestellt, als wir mit Domi über das letzte Spiel geredet haben, da hätte es mal jemanden gebraucht gegen Kiel, der auf den Ball tritt. Der mal von seiner Art schon Tempo rausnimmt. Und das vermisst du schon an der einen oder anderen Stelle. Und das Gleiche gilt auch für einen erfahrenen Dominic Kohr. Das sind einfach sehr, sehr wichtige Spieler, um die du herum Junge großziehen kannst.
Ja, ich denke, mit Stefan Bell, bin ich mir auch sicher, wird man jetzt mindestens ein Jahr auch nochmal verlängern. Da hatte ja Christian Heidel auch uns gegenüber gesagt, dass man auch da in sehr, sehr guten Gesprächen ist. Also da würde es mich jetzt schon überraschen, wenn es nicht zu einer Vertragsverlängerung käme. Einfach, weil du mit ihm einen hast, den du halt immer noch reinwerfen kannst, ja. Und man kennt sich halt, ja, man versteht sich untereinander. Ansonsten ist so meine These, brauchst du in der Abwehr natürlich dann schon ein bisschen auch nochmal frische neue Kräfte. Bei Moritz Jens muss man mal abwarten, was passiert. Er ist ja nur geliehen bis zum Sommer. Ich kann mir vorstellen, dass das preismäßig nicht so ganz einfach ist. Einerseits müsstest du eine Ablöse zahlen. Dann weiß ich auch nicht, was er beim VfL Wolfsburg offiziell eben auch an Gehalt verdient. Das ist ja ein Bundesligist, der in ganz anderen Größen dann auch unterwegs ist, was so Zahlungsbereitschaft angeht. Maxim Leitsch hat zwar noch Vertrag, aber ja, kommt ja momentan dann auch nicht so wirklich zum Einsatz oder ist halt oft verletzt angeschlagen. Da muss man auch mal gucken, wie es weitergeht. Aber deswegen ist es schon mal ganz gut, wenn du so erfahrene Recken hinten sicher hast und dann bei der Kaderplanung dann nochmal gucken kannst, dass du wahrscheinlich da noch zwei holen solltest. Tanko Olsen habe ich jetzt vergessen, sorry, war keine böse Absicht. Der zählt natürlich da auch rein, muss man aber vielleicht auch mal gucken, wie zufrieden er jetzt mit diesem Jahr ist, in dem er kaum mehr spielt.
Ja, stimmt. Wird auf jeden Fall, glaube ich, der spannendste Mannschaftsteil, wenn man in die neue Saison geht. Da wird einiges passieren. Ich stimme dir zu, Leitschi, da scheint nicht die Perspektive gegeben zu sein. Hanke Olsen, kann man mit seinem Vorwärtsverteidigen doch an der einen oder anderen Stelle zufrieden sein, auch mit seiner Aggressivität, was halt gar nicht gegeben ist, ist halt diese spielerische Klasse, die du dann schon brauchst, ehrlicherweise. Wenn du Stefan Bell hast und Hanke Olsen, dann bist du vielleicht fußballerisch ein Stück weit zu limitiert. Also du musst ja ein ausgewogenes Verhältnis da hinten drin haben, das meine ich gar nicht despektierlich. Genauso wie wenn Stefan Bell spielt, brauchst du halt schnelle Halbverteidiger. Das ist halt einfach so. Dann kann aber Stefan Bell dir auch das geben, was du für dein Spiel brauchst. Moritz Jens, weiß ich nicht. Also der hat auf mich einen so integren, guten Eindruck gemacht, auch gerade beim Rosenmontagsumzug und wie er sich in dieser Zeit so zu Mainz 05 geäußert hat, anders als beispielsweise ein Anthony Cassie. Der scheint tatsächlich Bock auf Mainz 05 zu haben und ich glaube, ob du mit Wolfsburg, wo nichts los ist, ein gutes Geld verdienst, dich aber ansonsten in deinem Alltag langweilst oder bei Mainz 05 eventuell in Europa unterwegs bist, dann nimmst du auch die paar Tausender weniger im Monat hin.
Ich bin halt selbst gespannt, ob sich die Situation in Wolfsburg nochmal verändert, wo er ja unter Ralf Hasenhüttl nicht mehr gespielt hatte. Ja, und die haben jetzt auch, glaube ich, 4-mal in Folge verloren und sind in der Krise. Bin ich auch gespannt, ob sich da die Trainersituation nochmal ein bisschen ändert. Ja, aber ich finde, er hat es in dieser Saison auch geschafft, sich dann reinzuarbeiten in dieses Mainz 05-System. Wurde von Dani da Costa jetzt am Wochenende auch sehr gelobt, dass er eigentlich auch sehr nah an diesem Radio ist, als dass er Stefan Bell schon mal bezeichnet hat. Und da wäre ich tatsächlich auch gespannt, wie die Entwicklung weitergeht bei ihm. Tatsächlich ist er auch einfach wirklich ein korrekter, ein wirklich lieber Typ, der, finde ich, auch menschlich gut zu Mainz passt und wäre, glaube ich, auch schön, ihn da in der neuen Saison weiterzusehen.
Und weil wir gerade von Trainern gesprochen haben, an diesem Spieltag waren es zwei der spannendsten Trainer, oder wenn wir es mal mit dem Kollegen Müller von der Frankfurter Rundschau nehmen, ein Ego- und ein Dildo-Vergleich sozusagen. Ein Weltklasse-Text, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal durchzulesen. Jan-Christian Müller ist der Name. Wunderbarer Text, ich musste sehr lachen. Der eine erzählt davon, dass er der beste Trainer der Welt werden will und der andere hält eine Kabinenansprache mit einem Dildo.
Jetzt ist aber wichtig zu sagen, dass Bo Henriksen nicht der mit der Kabinenansprache mit dem Dildo war, sondern dass das eben der Ilzer von Hoffenheim war.
Ich wollte ein bisschen Spannung aufbauen.
Ja, das muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen auflösen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe hier bei der Geschichte auch heute nochmal ein bisschen rumgegoogelt, ja, zu den Hintergründen. Habe ein bisschen Angst, was der Algorithmus da in den nächsten Tagen draus macht.
Jetzt hast du die Recherchetechniken der Allgemeinzeitung verraten. Na toll.
Google, ja, tatsächlich. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass mir in Werbeanzeigen in den nächsten Tagen präsentiert wird. Aber die Geschichte war ja tatsächlich relativ ulkig, ja. Das, jetzt ist der ja on fire.
Kannst
dann
du nicht
ich red,
bringen.
Ich red.
Das kannst du nicht bringen. Entschuldigung, wenn auf deinem Dienstrechner jetzt demnächst, da kriegst du aber Besuch von der IT, Herr Schlecht. Entschuldigung, was ist da in Ihrem Verlauf passiert?
Genau, und erklären Sie uns mal diesen Suchbegriff, ja?
Ja, also ich brauchte dich Milchaufschäumer, tut mir leid, bin falsch abgebogen.
Deswegen will ich das jetzt hier in dem Podcast klar ansprechen. Also wenn es eine Abmahnung gibt, ja, dann habe ich es im Vorfeld hier schon ganz klar gesagt, was Sache ist.
Ich habe dieses Video nicht gesehen, aber es gab sogar hinterher, nachdem das rausgekommen ist, das muss ja wohl auch irgendwie, was weiß ich, so ein Riesendildo gewesen sein, mit dem er da, ich weiß nicht,
er hat einen Zaubertrank gerührt in einem Topf mit Chilischroten drin für die Schärfe im Spiel. Ja. Das ist kein Witz. Und er hat den halt, wie man es lesen konnte, da mit dem Dildo umgerührt und der Dildo sollte symbolisch eben für die Härte echter Männer stehen. Und dann ging die Geschichte ja weiter, wie jetzt auch in dem super Text in der Frankfurter Rundschau stand und dann tatsächlich auch mir nochmal so bestätigt wurde jetzt in Hoffenheim. Dann war dieser Artikel dann halt in der Sportbild und dann hat man gedacht, wie lösen wir denn diese Geschichte jetzt, verdammt, ne? Und dann hat man wohl Journalisten eingeladen und denen dann das nochmal per Video vorgespielt, diese Kabinenansprache.
Da musst du sehr überzeugt sein von deiner Kabinenansprache.
Absolut, und es muss ein sehr befremdlicher Moment gewesen sein. Vor allem für die Frauen, die wohl auch sich das dann angucken mussten.
Oh, ganz toll. Ja, das ist super. Oh Mann, ist das unangenehm. Aber ich stelle mir auch die Situation als Spieler komisch vor. Du stehst da und dann macht dein Trainer, den du fachlich ernst nehmen sollst, einmal auf einmal einen auf Miracle-Wix. packt da so ein Prügel aus und mörsert sich einen Zaubertrank zusammen, weil er keine taktische Lösung mehr findet.
Was also, hat Anton Stach in dem Moment gedacht? Ja, leck mich am Arsch.
Und sagen wir es mal so, von dem Zaubertrank hätte Obelix sicherlich nicht probieren wollen.
Glaube ich auch nicht. Damit hebst du definitiv keine Hinkelsteine hoch, sagen wir es mal so. Scheiße ist natürlich, dass es gegen das römische Mainz gewirkt hat. So ein Dreck. Ja. Und das baut ja schon irgendwie ein bisschen Frust auf. Aber ich bin sehr stolz, dass wir einen Trainer haben, der vielleicht ein bisschen zu groß träumt, aber der niemals einen Dildo-Trank angerührt hat, um uns da unten rauszuholen. Also ich bleibe dabei, nach der Spielart von Kiel, die ich unter aller Sau fand, jetzt der nächste mit unsportlichen Tricks.
Sagen wir es mal so, nachdem was ich jetzt auch erzählt habe, wird man uns wahrscheinlich dann auch nicht einladen, um uns dieses Video von der Ansprache nochmal vorzuführen.
Hör mal, also an die Social-Media-Abteilung der TSG Hoffenheim, weil sich vielleicht jemand hier rein verirrt hat, ladet das doch einfach mal hoch. Geht viral. Ich schwöre es euch, so viele Klicks und so viele Follower, auch ungewollter Natur, werdet ihr nie wieder haben. Das wäre ein Fanwachstum, was der TSG wirklich mal zu Gesicht stände.
Wachstum ist auch das genau richtige Wort in dem Zusammenhang.
Boah, ey, schlechte Bitte. Das ist unter aller Sache. Aber natürlich, die Not war groß bei der TSG, denn die hatten, ich glaube, 33 Partien im eigenen Stadion nacheinander immer mindestens ein Gegentor kassiert. Ja, und die haben, ich glaube, seit November irgendwie gefühlt kein Heimspiel mehr gewonnen gehabt. Das letzte zu Null-Spiel vor dem Heimspiel jetzt gegen Mainz 05, in dem sie kein Gegentor bekommen haben, war am 9. April 2023. Und was ich jetzt sage, ist viel krasser als die Zahl gegen Schalke. Und das ist wirklich lange her. Also die Not war groß und dann wird halt mal zur Hartgummikeule gegriffen. Wir dagegen kamen mit riesem Anhang. Ich kam nicht mehr aus den Bildern raus. Mit 10.000 Fans. Oh Leute, Entschuldigung. Allerdings seit 3 Bundesliga-Partien sieglos, nämlich 2 Remis, eine Niederlage. Und das ist die größte Leistungsdelle, die wir jemals hatten unter Bo Henriksen. Ich brauche eine Pause. Können wir bitte einen Themen drin haben? Ich muss wirklich mal kurz durchatmen. Tut mir leid, ich habe kindlichen Humor. Ich entschuldige mich bei allen. Aber nach so einem Sieg halte ich mich an jedem humortechnischen Strohhalm fest und ziehe mich hoch.
Ich glaube, dass ein Trainer mit einem Dildo ein bisschen rührt, kommt auch nicht so häufig vor. Das werden wir, glaube ich, auch so schnell nicht mehr haben, wenn ich die Berichte über die TSG Hoffenheim so richtig deute.
Ich glaube auch, dass der Trainer keine längerfristige Zukunft hat. Also vielleicht wird aus der langfristig geplanten Beziehung doch mehr ein One-Night-Stand. Und damit sage ich mal, falls ihr uns in öffentlichen Orten gehört habt und jetzt wirrend die Blicke auf euch gezogen habt, ich gönne uns jetzt allen mal kurz eine kleine Verschnaufpause. Ich nehme auch einen nicht ganz so witzigen Thementrenner. Vielleicht nehme ich auch einfach mal einen traurigen Thementrenner. Und dann beruhigen wir uns alle, trinken noch einen Schluck, atmen durch und dann gehen wir seriös, Herr Schlecht, seriös in die Spielanalyse. Was halten Sie davon?
Ja, jetzt erstmal einen Zaubertrank trinken und dann machen wir gleich weiter.
Wenn die 3 Fragezeichen so witzig gewesen wären, hätte ich sie viel öfter gehört.
Die 3 Fragezeichen und der Super-Dildo.
Schlechti, lass uns heute mal anders anfangen. War es für dich eine verdiente oder eine unverdiente Niederlage? Also so wie zum Beispiel Nico Bungert es gesagt hat oder auch Bo Henriksen es gesehen hat und sogar der Dildo-Trainer von Hoffenheim sagte, das war schon glücklich für uns in Teilen. Man könnte mit dem Endergebnis zufrieden sein, aber an der Leistung müsste man arbeiten.
Ich fand, es war ein unentschiedenes Spiel. Eigentlich über die 90 Minuten von dem, was Mainz 05 investiert hat, aber irgendwie dann doch zu wenig Punch reinbekommen hat und Hoffenheim, die eigentlich weitgehend auf Konter aus waren und hinten dicht gemacht haben. Trotzdem würde ich am Ende sagen, aus meiner Sicht war es deswegen ein verdienter Sieg, weil Mainz die krasseren Fehler gemacht hat vor den Gegentoren und Hoffenheim eigentlich sehr, sehr wenige Fehler gemacht hat. Also ich bin immer so jemand, ich beurteile das dann eigentlich anhand der Fehlerqualität, ja, über die 90 Minuten. Und da fand ich Mainz tatsächlich schwächer, auch wenn Mainz mehr fürs Spiel gemacht hat.
Würde ich dir in Teilen zustimmen und in Teilen widersprechen, weil ich bei mir merke, ich war nach dem Spiel klar, es ist eine verdiente Niederlage. Und je länger ich mich mit dem Spiel beschäftige, desto eher wendet sich das Blatt und ich komme zu, boah, also ist schon blöd gelaufen in Teilen. Andererseits kann man nicht von der Hand weisen, dass man wirklich ungefährlich war. Und deswegen gehe ich eigentlich mit deiner Einschätzung auch mit, ist ein Unentschieden normalerweise. Also keine 2-0-Niederlage.
Ich kann mir deine Mentalitätswende da aber ganz gut erklären. Zur Halbzeit habe ich gedacht, das war jetzt wirklich gar keine gute erste Halbzeit von Mainz 05. Ja, also weil du hast beide Gegentore kassiert, du hast nach vorne, finde ich, auch super wenig so an Tiefe, an Impulsen gehabt. Ja, und zweite Halbzeit war dann besser und ich kann mir halt vorstellen, je länger man drüber schläft, dass man so diesen Eindruck der zweiten Halbzeit dann auch mit nach Hause nimmt. Und das war dann schon okay, so vom Aufbäumen wieder. Und man kann der Mannschaft ja nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versucht hat. Also die hat ja schon gemessen so an ihren Möglichkeiten da alles reingehauen und auch alles versucht. Aber es hat dann schon irgendwo der Schuss an Qualität, der Schuss wirklich so an Kreativität gefehlt. Deswegen würde ich sagen, ist das halt eine Niederlage, mit der man dann nach den 90 Minuten auch einfach leben muss.
Ich komme über einen Punkt nicht hinweg, der mir halt doch diese klaren Niederlagen-Vibes gibt. Und das ist die Herangehensweise an dieses Spiel. Also ich habe mich schon gefragt, was war die Grundidee von Henriksen und seinem Trainerteam in diesem Spiel? Kleiner Reminder, Nadim Amiri gesperrt, nicht dabei. Johnny Burkhardt fiel unter der Woche auch aus. Bevor wir auf diese beiden Personalien konkret eingehen, lass bitte einmal kurz überlegen, was könnte denn die Spielidee gewesen sein? Weil die hat sich mir nicht erschlossen. Ich hatte nämlich den Eindruck, wir möchten schon den Ball haben. Wir sind mit 10.000 oder mehr Fans hier. Wir gehen das an wie ein Heimspiel. Das kam auch, glaube ich, sogar eine Frage so auf der Pressekonferenz. Mainz ist hier wie eine Heimmannschaft aufgetreten. War das die richtige Herangehensweise? Denn für diese Art des Ballbesitzfußballs, um den Ball laufen zu lassen, zirkulieren zu können, ist Nadim Amiri sehr entscheidend und der war nicht da. Also er ist ja der Taktgeber. Er ist der Spieler, der Tiefe kreiert, wo gar keine ist. Plus Johnny Burkhardt, der dann nochmal Tiefe hinsichtlich der Grundlinie erzeugen kann mit starken Tiefenläufen. Wenn du das beides nicht hast, wie kommst du auf die Idee, diese Art Fußball spielen zu wollen? Weil du A, so entweder davon überzeugt bist, dass die Mannschaft auch ohne die beiden das kann, oder weil du dich einfach verkalkuliert hast?
Ich glaube schon, dass da bei Bo Henriksen diese Überzeugung drin steckt, dass er der Mannschaft schon das Zutrauen geben wollte. Also nur weil Nadim Amiri jetzt nicht dabei ist, weichen wir von unserer spielerischen Linie völlig ab. Ja, das finde ich erstmal so als Ansatz okay. Trotzdem bin ich auch ehrlich, ich hatte auch eher mit einer defensiveren Herangehensweise gerechnet, also eher damit, dass ein Dominic Kaur jetzt neben Kai Schusano ins Mittelfeld rückt oder Lennart Maloney, der natürlich dann auch eine Alternative ist. Beides dann eher Spieler, mit denen du dann natürlich eher ein zweikampfgeprägtes Spiel führst, ja, also wo du dann auch keinen richtigen Aufbauspieler in der Mitte hast, der dann die Leute davor in Szene zu setzen weiß. Und mit Jason Lee hat er dann tatsächlich auf die überraschendere Variante und auch Möglichkeit gesetzt, so das Spiel, das Nadim Amiri-Spiel im besten Fall beizubehalten. Aber ich würde sagen, das hat nicht funktioniert.
Ja, da gehe ich mit, weil es war ja wirklich nur die Frage, wer gewinnt das Meet and Greet mit Anton Stach im Zentrum. Jetzt hast du ein paar Optionen genannt. Es gibt weitere Optionen, die man vielleicht so gar nicht auf dem Zettel hat. Ich erinnere immer wieder gerne mal daran, ein Philipp Mwene kann diese Position auch spielen, hat es auch im DFB-Pokal damals notgedrungen getan und hat ein fantastisches Spiel gemacht. Auch der kann das tendenziell und da er zurzeit nicht so den Lauf auf außen hat, Niki Faradschnik aber gut drin ist, hätte ich mir auch diesen Tausch vorstellen können. Ich bin ehrlich, ich habe letzte Woche Jason Lee als Reflexfußballer bezeichnet, der dann brillant ist, wenn der Kopf keine Zeit hat anzugehen, aber kein Spieler ist, der in der Lage ist, der einfach nicht diese Spielintelligenz hat, nicht despektierlich gemeint, es ist einfach nicht sein Spiel, anders als Nadim Amiri. Und deswegen fand ich die Aufstellung von ihm auf die Doppelsechs keine gute Variante. Und das meine ich mit der Herangehensweise. Es war ja schon der Versuch, Nadim Amiri zu kompensieren. Und den hätte ich nicht gemacht. weil ich mir gedacht hätte, Hoffenheim muss kommen. Die müssen im Abstiegskampf punkten. Die haben so einen miesen Negativlauf. Die können gar nicht anders als Attacke spielen. Ich lasse die kommen. Dann sollen die sich in Zweikämpfen aufreiben. Und dann kann ich notfalls diesen Switch zum Spielerischen immer noch machen, wenn alle abgekämpft sind.
Ja. Oder halt in Umschaltsituationen viel besser hineinkommen. Ja, genau. Aber tatsächlich war es dann in der ersten Halbzeit wahrscheinlich auch bedingt durch die frühe Führung, aber es war dann über weite Strecken so, dass Hoffenheim es relativ ähnlich gemacht hat wie Kiel. Ja, das genau. Zentrum einfach wahnsinnig gut auch zugestellt hat. Tiefstand manchmal, mal weiter vorne irgendwie dann zumindest ins Pressing gegangen ist. Aber das war für Mainz total schwer, da eine Lösung zu finden. Amiri ist dann schon ein Spieler, der hat halt viele Freiheiten, der nimmt sich auch viele Freiheiten, er hat schon oft ein Gespür dafür, hole ich mir den Ball tief, ja, aber wenn er den Ball dann verteilt, dann läuft er eben auch nach vorne, bietet sich eben als Unterstützung an. Das war so das, was Jason Lia dann doch sehr gefehlt hat, der sehr weit immer hinten geblieben ist.
Und ich finde, wir dürfen hier nicht nur Jason Lee nennen, wir müssen auch Kai Schusano nennen.
Eindeutig, ja.
Wo du dann merkst, okay, da fehlt noch was zum Führen. Spieler. Solide Leistung, auf jeden Fall, auch hinten, aber nach vorne halt gar nicht. Und das Problem, was ich bei Jisung Lee ganz krass wahrgenommen habe, Faradschnik ist gerne auch mal nach außen abgedriftet, hat den Halbraum quasi aufgemacht und Jisung Lee hatte die Möglichkeit, tief zu gehen, um dadurch Platz zu schaffen, auch im Zentrum, eine Anspielstation zu bieten. Stattdessen habe ich Sano und Lee häufig auf einer Linie gesehen, sodass sie sich als Anspielstation quasi gegenseitig aus dem Spiel genommen haben, was es komplett erschwert hat, produktiv und dann gefährlich auch schlussendlich nach vorne zu kommen. Und diesen Fehler hättest du sehr schnell sehen können. Jetzt hoffst du vielleicht noch, okay, Jisung arbeitet sich in diese Position rein. Aber spätestens zur Halbzeit hättest du diesen Versuch auflösen müssen für mich. Und ich finde es langsam ein bisschen kritisch gegenüber Leonard Maloney, der als Kapitän von einem sehr starken Hoffenheim gekommen ist.
Vize.
Hoffenheim und übrigens Heidenheim als Vizekapitän, aber Stammspieler. Die es immerhin in die Conference League geschafft haben, der schon weiß, wie man Fußball spielt, ihn in so einem Spiel nicht zu bringen. Und dieses krasse Festhalten an Jisung Lee, auch wenn er klar erkennbar nach Nationalspielpausen Schwächephasen hat, die er nicht kompensieren kann, ich glaube, das könnte irgendwann zurückfeuern und in großer Unzufriedenheit ausarten. Vor allen Dingen bei einem Leonard Maloney, ich erwähne das nochmal, der freiwillig auch nochmal zu U23 geht und sagt, ey, ich will einfach spielen, ich will was für den Verein tun. Ich weiß nicht, was der getan hat. Vielleicht hat er mit dem Dildo irgendeinen Zaubertrank in der Kabine angerührt, dass der nicht spielt.
Auf jeden Fall hätte er es, glaube ich, mal verdient, die Chance zu bekommen. Du hast den U23-Einsatz erwähnt. Ja, das hatte er tatsächlich dann freiwillig gemacht. Er war ja keiner der Spieler, die gefragt worden sind. Er hat sich ja freiwillig angeboten. Hat das dann auch ordentlich gemacht. Also du hast dann schon gesehen, das ist dann schon eher so dieser klassische tiefe Sechser, der Sicherheitspässe spielt, der sich Bälle sehr, sehr tief eben holt. Aber gerade in diesem Hoffenheim-Spiel hätte das natürlich auch eine Lösung sein können, womit du gegen Konter so gefestigter gewesen wärst halt einfach. Ja, und dann hätte natürlich ein Kai Schusano mehr Verantwortung übernehmen müssen oder du hättest in der gesamten Mannschaft vielleicht auch einen Schuss tiefer gestanden. Weil so muss man halt sagen, dadurch, dass Lee und Sano wirklich oft nebeneinander standen, wenn man den Ball hatte, waren dann diese Abstände vorne zu Firatschnik oder zu Nebel doch sehr, sehr groß. Ne? Also da wäre schon bei diesen Abständen ein Riesenrisiko gewesen, diese Bälle da überhaupt hinzuspielen. Ja? Und da muss man halt sagen, die Firatschnik hat es vom Einsatz her gut gemacht, aber ein Paul Nebel ist da natürlich auch ein anderer Schlag. Der kommt entgegen, der fordert permanent den Ball, der sucht wirklich auch diese unbesetzten Räume.
Aber ich finde, das ist okay, weil Niki Firatschnik bringt ein Tempo mit, das kaum ein anderer Spieler von Mainz 05 auf dem Platz hat. Und wenn der permanent die Tiefe bedroht und du weißt, der kann aus der zweiten Reihe auch drauf zimmern, dann kann der dir so eine Kette tief halten und dann sind genau diese Räume da, die so ein Paul Nebel braucht. Und dann sind eben aber halt auch die Räume da, die so ein Jisung Lee auf einmal bespielen kann. Und dann überlädst du ja diesen Raum, diesen gefährlichen Raum direkt vor dem 16er. Und dann legst du vielleicht mal ab und Niki Faradschnik hat ein besseres Schussfeld. Aber das ist die Szene für mich. Mainz liegt bereits zurück. Paul Nebel hat rechts außen den Ball auf der Seitenlinie, hat eine 3-gegen-1-Situation gegen sich, dribbelt rein und Kai Schusano steht ja, 8 oder 7 Meter vor ihm und fordert den Ball. Im Deckungsschatten dahinter steht Jisung Lee und anstatt Sano dann in den 16er tief geht, 1-2 Spieler bindet, sodass vielleicht sogar ein 1-gegen-1 für Paul Nebel entstehen könnte. Bleibt er da stehen, nimmt Lee als Anspielstation aus dem Spiel und dann kommt dieser Querpass von Paul auf Nikifor Hradschnik, der einen sehr guten Schussversuch draus macht, aber eigentlich war das die schlechtstmöglichste Lösung in diesem Moment. Und da fehlte mir der Impuls, in die Tiefe auch mal die Kette zu verunsichern. Weil du hast diese Kette von Hoffenheim wenig bis gar nicht ins Laufen gebracht. Die konnte sehr geordnet immer verteidigen. Und die war unsicher ohne Ende. Auch ein Olli Baumann, der ja ein sehr guter Fußballer ist, wenn man ihn lässt und ehrlicherweise den besseren langen Pass hinten hinter die Kette beim 1-0 gespielt hat, als beispielsweise Danny da Costa irgendeinen Pass gegen Kiel gespielt hat. Aber auch der hatte Fehler drin. Die waren ja von der Mentalität her wirklich angeschlagen. Und dass du die nicht ins Laufen kriegst, weil du eine statische Doppel-6 quasi hast oder Doppel-8, ist mir auch wurscht, wie du es dann benennst schlussendlich. Das ist dann zu wenig und da muss dann mehr kommen. Und da erwarte ich auch von einem Trainer wie Bo Henriksen eigentlich mehr Mut, den er ja eigentlich auch vorlebt. Also für mich hat das nicht so ganz gepasst.
Ja, und man hat dann auch gemerkt, dass zum Beispiel eigentlich das Spiel weitgehend über Mitte oder rechts lief, ja, so mit Nebel Cassi, so diesem eingespielten Tandem, Dani da Costa, der noch oft nachgeschoben ist, aber links, wo dann eben Lee nicht aufgerückt ist und für Hradschnik die Rolle eigentlich so auch noch nicht gespielt hat, da waren Philipp Mwene dann letztlich auch komplett isoliert. Also die linke Seite hat in der ersten Halbzeit gar nicht stattgefunden, gerade weil es da eigentlich zu wenig Bewegung dann nach vorne auch von Jason Lee gegeben hat.
Ja, genau. Also hier auch wieder Philipp Mwene, der so ein bisschen an seinen Mitspielern auch scheitert. Bestimmt hat er auch gerade nicht seine beste Phase, das kommt noch erschwerend hinzu, aber es ist halt auch nicht einfach für ihn gerade. Und so das Spiel da hinten raus anzutreiben, das kannst du, also, da musst du einen sehr guten Tag haben, sag ich mal. Ne? Und man hat dann aber halt auch gemerkt, zu was für Situationen das für Nelson Viper beispielsweise geführt hat, der ja nicht wirklich in gefährliche Abschlusssituationen kam. Und lass uns doch einmal drauf gucken, auch wenn wir es eigentlich uns nach hinten gesetzt hatten, aber dann holen wir es halt nach vorne. 12 Abschlüsse und nur einer ging aufs Tor. Das ist viel zu wenig. Auch bei der Menge an Flanken, die du geschlagen hast, das darf dir eigentlich nicht passieren. Und Nelly Viper, der häufig dann auch 2-gegen-1 Situationen hatte, weil klar ist, das ist der einzige Zielspieler. Mir hat dann halt auch die Strafraumbesetzung so nicht gefallen, einfach nur von der Masse her. Und wenn dann mal bei Standards man im 16er war, dann haben diese Spieler ausgerechnet den Weg nicht mehr zurückgefunden. Und da war ein großes Mismatch, also das war nicht ausgewogen.
Ja, bin ich bei dir und würde allerdings auch sagen, ich finde, dass Nelly Viper jetzt ein solides Spiel gemacht hat, obwohl er kein Tor geschossen hat. Also er hat sich ja dann fast in der Verantwortung gesehen, in der ersten Halbzeit immer noch bis ins Mittelfeld zurückzulaufen, um sich selbst irgendwann die Bälle zu erkämpfen. Das spricht inzwischen echt für seinen Arbeitseifer, den er zeigt, der ja auch lange Zeit kritisiert wurde. Da hat er echt an sich gearbeitet. Nächster Punkt, wo er, wie ich finde, an sich arbeiten muss, ist tatsächlich die Körperlichkeit. Also so gegen Akpo Guma, das war dann schon einfach ein Regal für sich, gegen den zu spielen. Und da hat man dann gerade in diesen Kopfballsituationen gemerkt, wo er die Bälle nicht aufs Tor bekommen hat, dass die Hoffenheimer mit ihrer Körperlichkeit ihn da doch noch sehr, sehr häufig entscheidend stören konnten. Und Nelly ist 1,92. Dessen Karriere sieht einfach Mittelstürmer halt vor, ja, also wir gehen mal davon aus, die nächsten 14, 15 Jahre wird der Stürmer sein, ja, und dann wird er auf den letzten 7, 8 Metern, das sind die entscheidenden für ihn und da glaube ich, da muss er körperlich, muskulär nochmal kräftig zulegen, damit er mit diesen Kanten dann auch entsprechend umgehen kann, nicht nur kämpferisch, sondern dann eben auch faktisch, indem man sich dann einfach durchsetzt, weil man den besseren Körper hat.
Ich glaube auch, dass er von der Qualität her besser ist als die meisten Spieler, die in der Bundesliga so rumlaufen, aber vom Körper halt noch nicht. Und da muss er halt mal bei Dominik Kohr nachfragen, sich die Nummer von Magus Rühl geben lassen. Ne? Frei nach dem Motto, nicht schmecke, würge muss es. Einfach fressen und pumpen und dann wird er schon in der Sommerpause für ihn. Weil ich glaube, bei dem ist jedes Gramm willkommen. Ne, weil da ist einfach zu wenig da. Ja, sehe ich auch so.
Absolut. Und dann glaube ich, hat er auch nochmal ein Potenzial, das nochmal ein ganz anderes ist. Dann bin ich mir sicher, dann schießt er auch schnell viele Bundesliga-Tore.
Glaube ich auch. Wir müssen trotzdem noch über eine Sache reden. Extrem viele Ecken, die man dann rausgeholt hat. Wir reden die ganze Saison über die Mainzer Standardschwäche. Die ist ja inzwischen abstrus. Wir gucken gleich nochmal genau auf das 2-0, was dann nach einer eigenen Ecke entstanden ist. Aber was ja das Resultat des Ganzen ist, wenn du keine Tore aus dem Spiel schießen kannst, was die anspruchsvollere Aufgabenstellung ist, wenn du keine Standardtore machen kannst, hast du keine einfachen Tore. Das heißt, du hast keine Waffe. Das ist eigentlich für eine Mannschaft, wenn wir das aus dem Spiel heraus verteidigt bekommen, was dann mit der Doppel-6, Doppel-8, wie auch immer man das nennen möchte, relativ gewiss war, dass da aus dem Spiel wenig gehen wird,
dann konntest du dich darauf verlassen, die Ecke ist scheißegal, lass mal, das kriegen die eh nicht hin. Und das ist echt ärgerlich. Und ohne Standards als Torebringer wirst du solche Spiele nicht mehr mit Punkten verlassen.
Das bleibt ja nach wie vor die ganz große Schwäche dieser Saison. 2 Tore nach Standardsituation, einmal direkter Freistoß Nadim Amiri, einmal Freistoßvorlage auf Dominic Kohr, dann in Mönchengladbach. Das war es dann im Kern tatsächlich. Ja, ich finde es ja jetzt tatsächlich auch von der, es ist ja fast schon so Slapstick in den letzten Auswärtsspielen. Ja, Schlotterbeck kommt dann irgendwo, das wollte ich schon Kevin sagen, das war aber der Nico, kommt dann auf einmal, schießt 2 Ecken irgendwie wie aus dem Nichts. Tore, ja, genauso viele wie Mainz 05 sozusagen Gesamtüberstandards in der Saison. Jetzt am Wochenende fällt ein Tor nach einer Mainzer Ecke, schießt aber Hoffenheim. Ja, also ich finde auch, das erzählt letztlich die Geschichte. Meine These ist so langsam, da muss man jetzt in der Kaderplanung zur neuen Saison tatsächlich auch gucken, dass man bei den Abnehmern auf jeden Fall nochmal nachlegt. Also dass man da jetzt bewusst auch noch Spieler sucht, die bei Ecken eben als Abnehmer deutlich gefährlicher sind. Dann fand ich auch die Qualität der geschossenen Ecken jetzt ohne Nadim Amiri, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, die war einfach nicht gut. Also es gab hier eine Szene durch den Sano-Kopfball nach einer Ecke, der hätte drin sein müssen. Das war eine Top-Kopfballchance aus kurzer Distanz, der landet aber weit drüber. Aber ansonsten fand ich die Ecken auch wirklich nicht gut geschossen. Also teilweise wirklich viel zu hoch angesetzt, viel zu weit angesetzt. Ja, wenn sie dann so weit sind, wie beim 2-0, dann muss ein Sano, wenn er den Ball reinköpft, dann müssen die Leute so stehen, dass es dann gefährlich wird. Das war auch nicht der Fall. Also, sag mal so, mit besseren Standardsituationen, da hätte man den ein oder anderen Punkt in der Saison noch rausholen können.
Weißt du, wie das wirkt? Das wirkt verkopft. Also ich glaube, dass sie daran arbeiten. Ich glaube, dass sie mit ihrem Co-Trainer daran hart arbeiten. Ich glaube, dass wir auch Spieler haben, die Standards sehr gut reinbringen können. Nur inzwischen ist es so ein krampfiger Zustand geworden. Man ist inzwischen, ich weiß nicht, bei den wundersamsten Einlaufstrategien, die dann halt mal zu diesem einen Tor gegen Gladbach geführt haben, das du vorhin erwähnt hast. Aber ansonsten ist das komplett verkrampft. Das ist überintellektualisiert. Du merkst, da muss jetzt irgendwie mal ein Kahlschlag gemacht werden, jetzt fangen wir nochmal neu an, wir arbeiten jetzt einfach mal nur an Basissachen, Hauptsache einer kommt mit dem Kopf mal dran und bei der Qualität, die wir eigentlich im Kopfballspiel haben, ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass es dann gefährlich wird und dann sind wir so viele in der Box, dass wir vielleicht mit dem Abpraller was anfangen können. Auf das Niveau müssen wir jetzt, glaube ich, wieder zurück. Das hatten sie nämlich letzte Saison. Da waren sie nach Standards wirklich gefährlich und haben einfache Tore gemacht. Und auch hinsichtlich einer möglichen Champions League, Europa League, Conference League Teilnahme, wenn du mal nicht die bessere Mannschaft bist oder du aufgrund der Belastung in der Bundesliga nicht die bessere Mannschaft bist, dann müssen deine Standards eine Waffe sein, damit du eben einfache Tore mitnehmen kannst. Das ist eine riesengroße Aufgabe für die kommende Saison, für mich aber auch schon der Knackpunkt, um in dieser Saison noch nach Europa zu kommen, weil das wird jetzt langsam eng, weil dahinter die Mannschaften halt auch punkten. Aber weil wir sie die ganze Zeit erwähnen, wir müssen jetzt auch mal auf die Gegentore gucken, auch wenn es natürlich die unschönsten Situationen des Spieltags für die 05er sind. In der Defensive hat halt doch auch einiges nicht gepasst und es waren, ich bin geneigt zu sagen, Slapstick-Tore.
Ja, das kann man so sagen, glaube ich. Also wenn wir uns alleine das 1-0 anschauen, Oliver Baumann, überragender Abstoß. Also da muss er einen Plan auch hintergesteckt haben, weil Touré, der Hoffenheimer, dann auch direkt durchgestartet ist.
Mit Bülter tatsächlich auch auf der anderen Seite. Du hast extrem schnelle Spieler. Ja. Das war das Ziel. Hätte man vielleicht auch schon ein Stück weit drauf reagieren können. Klar, Danny da Costa ist schnell. Der kam aber auch schon das ein oder andere Mal ans Laufen. Also das kam nicht von ungefähr, damit konntest du rechnen. Ja. Und Hoffenheim ist die Mannschaft, die meisten Flanken in der Bundesliga schlägt. Also dass der Plan da nach außen geht, ist auch zu erwarten.
Ja, aber man hat sich da eigentlich zu einfach übertölpeln lassen. Also zum einen ist es halt eine Abstoßsituation auch immer die Chance für eine Mannschaft wie Mainz dann in dem Fall, dass man sich einfach auch wieder staffelt, dass man in seine Grundordnung zurückgeht. Das hat man dann aber irgendwie nicht richtig geschafft. Dann kam der lange Ball, den Dominic Kohr dann wahrscheinlich aus der Luft nehmen muss, ihn aber auch nicht so richtig einschätzt. Dann enteilt ihm halt Touré, der ja wirklich ein Riesentalent ist, ja, bringt direkt diese Hereingabe. Ja, und dann kommen noch viele andere Spieler dazu, die da schon ein bisschen schlafen. Ich meine, Kramaric trifft zum 1-0. Kai Schusano läuft ihm hinterher. Ich würde sagen, tempomäßig kann er da viel früher auch am Mann bleiben, weil Kramaric zwar ein Top-Torjäger ist, aber mit Sicherheit jetzt kein Olympiasprinter.
Ja, du siehst die Situation. Er kommt aus dem Rücken von Sano, der nur auf den Ball guckt. Nur. Und der spekuliert eigentlich schon wieder, wenn der Ball jetzt von Domme erwischt wird, dann könnte ich den zweiten Ball. Das war aber auch von ihm die Situation falsch eingeschätzt, hat nicht auf Kramaric geachtet, der dann in seinem Rücken wegläuft. Das darf ihm einfach nicht passieren. Und dann ist er frei durch am zweiten Pfosten und der lässt sich halt dann wirklich nicht bitten. Und das ist wirklich maximal ärgerlich. So, das ZDF hat noch aus, ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen Robin Zentner mit in die Verlosung genommen. Das finde ich ein bisschen wild. Ich weiß ja nicht, wie er da noch an den Ball hechten soll. Das ist mir too much tatsächlich. Aber Dominic Kohr und Kai Schusano sind da ganz fett in der Verlosung. Ärgerlich. Zu so einem frühen Zeitpunkt, du hast es vorhin einmal angesprochen, spätestens ab dem Moment musstest du das Spiel machen und Hoffenheim konnte gemütlich auf Konter spielen, gemütlich in Anführungszeichen. Aber das zweite Tor dann, das ist für mich die Kategorie ärgerlich. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen, es ist ein Befreiungsschlag von Bülter. Nach unserer Ecke. Das geht mir schon mal richtig gegen den Strich. Dann schlägt er den Ball in eine 2-gegen-1-Situation, nämlich im Vene und Chor gegen Touré. Dann bleibt Chor im Zentrum, setzt sich ein bisschen tiefer ab und im Vene ist als Erster am Ball. Und jetzt kommt der Punkt, wo es für mich ärgerlich wird. Beide sind im Vollsprint. Und es gibt bei Sport 1, guckt euch die Zusammenfassung gerne mal an, da gibt es die Wiederholung von der Seite. Und da ist die Hand aber sowas von klar im Rücken. Und zwar, wenn man sich das auch mal aufsplittet, ganz langsam abspielt, ist es ein klarer Stoß, kurz bevor Philipp Mwene an den Ball kommt. Deswegen entsteht dieser Fehler erst. Und das im Vollsprint mit einem Arm so ein Schimmer in den Rücken, da ist nichts mehr. Du bist mit beiden Beinen oder mit einem Fuß nur noch am Boden, mit beiden Beinen in der Luft, da hast du keine Kontrolle mehr. Und Philipp Mwene hat so einen Überschuss, dass er bis zur Seitenlinie rennt. Da hätte dem Schiedsrichter rein physikalisch klar sein müssen, also das kann ich abpfeifen, das bringt überhaupt nichts. Also für mich eine wirklich haarsträubende Fehlentscheidung, weil es war eine Attacke, die nur dem Mann galt. Da war keine Chance auf den Ball, weil Mwene stand gut. Und trotzdem danach auch wieder, Kramaric kommt aus dem eigenen 16er gelaufen. Ich weiß nicht, wer da hinten war, ob es ein Kassi war oder wer auch immer es war. Da wurde der Lauf nicht mit aufgenommen. Das ist trotzdem wieder so ein Schwachsinnsfehler. Selbst wenn dir das nicht zurückgepfiffen wird, ist es immer noch zu verteidigen. Aber wenn du halt den Weg nicht mit zurückgehst, dann darfst du dich nicht wundern.
Ja, da haben wir ja auch gesehen, bei der Ecke jetzt eben nochmal bei den Videos, viele Spieler stehen da irgendwie ganz tief im Hoffenheimer Strafraum. Ja, die fehlen dann eben in der Rückwärtsbewegung. Bei der Szene bin ich tatsächlich bei dir, haben ja dann auch die Mainzer Spieler reklamiert, hat auch ein Dani da Costa hinterher kleine Mixzone gesagt, also gerade so dieses fast auf einem Bein stehen und dann gestoßen werden.
Im Vollsprint,
das ist ein Foul. Ich hab's ehrlicherweise jetzt bis eben auch nicht so gesehen, aber wenn man sich die Szene dann wirklich mal genau anschaut, dann nimmt das natürlich Einfluss, ja, also ansonsten klärt Philipp Mwene den tatsächlich wahrscheinlich sauberer, ist in dem Fall dann schwieriger.
Ist auch übrigens aus dem Laufduell genommen, das ist ja für mich der nächste Punkt.
Ich glaube,
ne?
Im Übrigen, dass er sich dann auch in dieser Szene dann eben verletzt hatte, weswegen er dann auch ein paar Minuten später dann raus musste verletzt. Das war dann halt wirklich bitter, aber trotzdem auch aus Mainzer Sicht ein total vermeidbares und ärgerliches Tor. Und eigentlich ist es ja wirklich auch so diese Defensive, die Mainz 05 über die Saison trägt, wenn wir immer über Miri sprechen, über Burkhardt sprechen, aber man hat jetzt, glaube ich, insgesamt 34 Gegentore, das ist ein ordentlicher Wert einfach für den Verein. Und dass man dann hinten eben so entscheidende Fehler macht und das wirklich so fast vom Kollektiv aus, das ist eigentlich gerade in dieser Phase bitter, bitter schade.
Und es ist noch viel, viel schlimmer, weil das 1:0 war das 8. Gegentor in der Anfangsviertelstunde. Das entspricht bei 34 Gegentoren knapp einem Viertel aller Gegentore in der Anfangsviertelstunde. Das kann einfach nicht sein. Entschuldige, das ist wirklich, das geht nicht. Also für die Ansprüche, die sie auch selbst formulieren, ist das nicht zu entschuldigen. Entschuldigung, das ist einfach ärgerlich. Also da muss auch mit einer anderen Haltung dann ins Spiel gegangen werden. Und du merkst das ja häufiger, die Mannschaft ist dann noch so ein bisschen suchend irgendwie. Und das geht gerade nicht, weil alle wissen, auf was sie sich bei Mainz 05 einstellen. Die gehen mit einem klaren Plan rein und du bist dann gezwungen, über den Spielverlauf einem Tor hinterher zu rennen. um die Lösung wieder aus dem Spiel herauszunehmen, wo du dann vielleicht auch gar nicht mehr deine Stärken richtig ausspielen kannst, weil du auf etwas reagieren musst, auf das du idealerweise überhaupt nicht reagieren musst.
Man muss halt sagen, wir hatten jetzt auch Anton Stach im Vorfeld im Interview, der klar gesagt hat, wir müssen jetzt Punkte holen, es ist egal wie, wir müssen da nicht schön spielen. Und eigentlich hat er mit den Worten auch schon relativ klar eigentlich den Plan geoutet, mit dem Hoffenheim in dieses Spiel gehen wird. Ja, da geht es nicht um Ästhetik, da geht es nicht um Schönheit, da geht es wirklich eisern darum, diese Punkte zu holen. Und das, ja, fand ich dann tatsächlich für euch Fans dann auch super, super schade, dass du da dann eigentlich stehst und nach 3 Minuten eigentlich der Musik dann so hinterherläufst, ja, und das schon so ein Stimmungskiller dann auch einfach war.
Und ich bin jetzt einfach mal dreist. Ich nehme jetzt einfach die Fanperspektive ein. Reißt euch am Riemen und macht zumindest nicht solche Böcke. Entschuldigung, natürlich will die Mannschaft das nicht machen. Aber es ist natürlich extrem bitter für einen Verein wie Mainz 05, wenn man solche Massen mobilisiert, die einen tragen können und man dann auf gut Deutsch so reinscheißt am Anfang. Das ist gegenüber jedem Fan, der da steht, ärgerlich und bitter. Und alle Fans haben natürlich irgendwo ein Verständnis dafür. Aber ich habe doch sehr viele hinterher Richtung Parkplatz stiffeln sehen, die Faust oder 2 Fäuste in der Tasche gemacht haben, weil sie richtig sauer waren. Und da war richtig Frust mit im Spiel. Man hat die Mannschaft supportet, aber glaubt mal, liebe Mannschaft, da ist das ein oder andere doch in den Knochen hängen geblieben bei dem ein oder anderen Supporter. Mhm. Denn wenn man so einen Support hat, dann verpflichtet dieser Support auch. Ja? Und jetzt hast du gesagt, zum Glück hat die Mannschaft alles gegeben und sie hat alles versucht. Das versöhnt mit vielem. Es ist trotzdem ärgerlich.
Mhm. Ja, und dieses alles gegeben, das würde ich Ihnen auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit zusprechen. Erste Halbzeit, muss ich sagen, habe ich da auch so einzelne Spieler gesehen, bei denen ich das ehrlicherweise ein bisschen vermisst habe. Also ich nehme jetzt mal Anthony Cassie, war so auf unserer Seite halt klar zu erkennen, der wirkte einfach da auch viel zu oft unzufrieden. Also Körpersprache, schüttelte oft mit dem Kopf, wedelte immer mal ab. Und ich finde, wenn man dann so wie er vor Wochen diesen Europa-Anspruch geäußert hat, dann muss man sich anders präsentieren. Da muss man auch so ein 1:0 nach wenigen Minuten halt abschütteln. Ich finde, dass er sich auch zweiter Halbzeit dann deutlich gesteigert hat und wieder besser in sein Spiel kam. Ja, und dann kam zweite Halbzeit, finde ich, dann auch tatsächlich dazu. Und das muss man auch sagen, dass einfach Mainz 05 diese beiden Leistungsträger in einem Spiel halt einfach nicht ersetzt bekommt.
Ja, zumindest nicht mit der Spielanlage, mit der Bo Henriksen ins Spiel gegangen ist. Ich glaube, Mainz 05 kann das schon kompensieren. Und ich finde es beeindruckend, gemessen an der Qualität, dass sie Hoffenheim ja trotzdem dominiert haben. Pluspunkt an der Stelle. Aber es reicht halt nicht, um den finalen Punch zu setzen. Du bist ja nicht gefährlich geworden. Es reicht, um zu dominieren, aber du läufst Gefahr, einen Lucky Punch zu kassieren. So, das darf dir nicht passieren. Also geh doch anders ins Spiel rein und ich glaube, dann gewinnst du dieses Spiel auch erschreckend souverän. Ich erinnere an das Spiel in der Hinrunde gegen St. Pauli. Spiel's doch so. Ja? Auch das Hinspiel gegen Kiel. Spielst doch so. Gegen Dortmund. Spielst doch so.
Kiel war schon ein sehr dominantes Spiel. Das würde ich tatsächlich rausnehmen. Pauli war natürlich eine Situation. Du hattest Woche davor gegen Heidenheim, glaube ich, verloren. Du stecktest eigentlich in so einer kleinen so Sinnkrise tatsächlich. Wo geht der Weg hin diese Saison? Jetzt kommst du natürlich irgendwie über die Spielweise, die ja über Wochen erfolgreich gewesen ist, die aber letztlich am Ende auch getragen wird, einfach von Nadim Amiri als Impulsgeber und als kreativen Geist. Der
und Johnny Burkhardt, der vorne
richtig
effizient ist. Ja, so. Ja. Und das kannst du vom Nelson Weiper auch nicht verlangen. Und jetzt habe ich das ZDF vorhin einmal kritisiert, aber den Satz fand ich gut. Das ist auch eine große Last auf den Schultern von einem Paul Nebel und von einem Nelson Weiper. Eigentlich ist das too much. Und da erwarte ich von einem Jae-Sung Lee auf einer zentralen Position in einem Spiel dann mehr. Entschuldigung. Und dann bin ich auch nicht ganz bei eurer Notenvergabe, die ich sowieso kritisch sehe, ist aber auch nur meine Vorliebe. Für mich ist das tatsächlich Note 5 bis 6. So, weil er ist ein gestandener Bundesligaspieler, er ist ein gestandener Nationalspieler, er spielt auf einer zentralen Position, er wird da eingesetzt, man traut ihm das zu und dann muss er auch liefern.
Wir haben doch eine 5 gegeben.
Habt ihr eine 5 gegeben?
Ja, wir haben eine 5 gegeben.
Er war mir nicht schlecht genug.
Ich ergoogle das gleich nochmal. Da habe ich heute schon einige Suchbegriffe.
Ist, da war mir der Text zu nett dabei.
Ich muss ja meine Suchbegriffe ein bisschen wieder regulieren. Ja, bin mir aber ziemlich sicher, tatsächlich.
Ja, also es war einfach da.
Nein, und er sucht, finde ich, auch gerade extrem so nach seiner Form. Also er hat ja, oft rettet er auch seine Spiele damit, dass er dann so zwei, drei Szenen hat, die dann spielentscheidend sind, die da Mainz 05 retten, ja, und dann redet man am Ende nicht über das Gesamtpaket. Aber über das Gesamtpaket muss man dann reden, wenn diese Szenen fehlen. Und gerade Kiel war auch schon so ein Spiel, das war nicht gut, das war schlecht, ja. Und jetzt kam wieder ein Spiel dazu, wo er mir einfach so als Impulsgeber und auch ehrlicherweise inzwischen so als Führungsperson, er spielt ja auch schon lange bei Mainz 05, er hat auch ein gewisses Alter, er kann das eigentlich ausleben, indem er das nicht erfüllt hat. Trotzdem wird es jetzt kommende Woche auf ihn auch ankommen, weil dann Paul Nebel fehlt und du in den offensiven Halbräumen halt nicht allzu viele Spieler hast, die du da momentan guten Gewissens spielen lassen kannst.
Bevor wir jetzt auf Paul Nebel eingehen, weil das ist natürlich nochmal eine Szene für sich, auch nochmal der Hinweis, das, was du davor zu Anthony Cassie gesagt hast, für den gilt das genauso. Wer so frech ist und sagt, er will zu größeren Vereinen etc. pp. Und er will nach Europa etc., dann musst du anders auftreten. Und ich sag dir eins, das nehmen auch Scouts von großen Teams wahr. Du bist in dem Moment nicht der Leader. Also das reicht vielleicht für Borussia Dortmund, die sich dann nach einer guten Saison einen Bundesligaspieler holen. Aber deswegen sind die auch kein Top-Team mehr wirklich. Für die wirklichen Top-Teams reicht das auf gar keinen Fall. Und das finde ich dann halt ärgerlich. Deswegen abhaken jetzt an der Stelle. Da müssen mehr Leute in die Verantwortung rein, als es gerade sind. Und wenn sie die Verantwortung gerade nicht erfüllen können, was mal sein kann, dann gib anderen Leuten die Chance, die scheinbar Bock haben, sich auch zu profilieren. Und dann kommen wir nämlich zu Paul Nebel, der mit seinen jungen Jahren für mich erneut der beste Spieler von Mainz 05 auf dem Platz gewesen ist, der da vorangeht, der das vorlebt, der tatsächlich für mich eine Art Führungsspieler ist. Und wir kommen zu seiner gelb-roten Karte, die ich im Stadion nicht mitgekriegt habe. Ich habe sie nicht mitgekriegt. Ich habe nicht mal gemerkt, dass wir mit einem zu wenig spielen. Es war ja auch kurz vor Schluss.
Ja, es war nicht mehr lang.
Aber ich habe es nicht registriert.
Doch, also es war ja vor quasi tatsächlich wieder auf meiner Seite, ja, deswegen habe ich es dann gesehen entsprechend, ja, jetzt können wir noch sagen, wir hatten vielleicht auch große Monitore vor der Nase, mit denen hast du es dann noch besser gesehen tatsächlich, war dann tatsächlich in der Mixzone auch gar nicht so einfach, weil da hatten viele Mainz 05 Funktionäre und Spieler es eben noch nicht gesehen und konnten es entsprechend noch nicht bewerten, deswegen fing eigentlich die Bewertung so richtig dann an mit der Pressekonferenz, in der dann Bo Henriksen ja diesen spannenden Ansatz gegeben hat, also einerseits zu sagen, es war ein Fehler und andererseits zu sagen, vielleicht spielt er ja trotzdem gegen Wolfsburg und der Schiedsrichter nimmt die gelb-rote Karte zurück. Das hatte mich dann auch nochmal ein bisschen zur Recherche animiert dann an dem Tag, ob das überhaupt möglich war. Ja, das ist dann natürlich schon äußerst unwahrscheinlich, dass so etwas passiert, aber die gelb-rote ist jetzt für Paul Nebel und Mainz halt brutal bitter, weil gegen Wolfsburg wirst du ihn normalerweise brauchen in der Form, weil er jetzt auch in dem Spiel ständig Bälle gefordert hat, ständig Bälle gefordert. Und das ist ja die Qualität eines Spielers, wenn der Tag noch so scheiße ist eigentlich. Wie in
das
der
ist der Inbegriff
Halbzeit.
Von Verantwortung übernehmen,
ja, ganz
Bälle
genau.
fordern.
Dann bist du trotzdem da, dann lieferst du trotzdem permanent ab. Und das hat er von allen wirklich, würde ich sagen, am besten gemacht. Deswegen würde ich sagen, war er vielleicht von der Mentalität her vielleicht sogar der beste Spieler auf dem Platz. Ja, also
auf jeden Fall.
Unglaublicher Wert, den er momentan für Mainz 05 hat. Die Entwicklung ist echt atemberaubend, nicht nur die Statistiken und also der wird richtig fehlen und ja, die Karte tut weh und dass man sich darüber ärgert, das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen.
Ich möchte deswegen, ich finde, es ist ein bisschen kurios, wir reden jetzt doch nochmal über den Schiedsrichter deswegen, weil ich mich als Fan dann natürlich auffrage, zahlt sich so die Herangehensweise von Mainz 05 aus? Man lobt jetzt Jablonski in den Himmel als tollen Schiedsrichter und ja, das war eine Fehlentscheidung. Ich habe vorhin die Szene mit Philipp Mwene angesprochen, wo auch die Spieler schon gesagt haben, ist für sie eine Fehlentscheidung, ist für mich eine spielentscheidende Fehlentscheidung, auch wenn der VAR da dran muss. Aber wenn der Protest kommt, dann guck es dir halt nochmal an. Es ist eine wichtige Situation. Wer sich die Situation mit Paul Nebel noch nicht angeguckt hat, sei mir nicht böse schlecht, dann können wir aufhören, das ist lächerlich. Das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Das ist ein Körpersport, ein körperlich betonter Sport. Er hat weder geschlagen, noch hat er wirklich geschubst. Ich habe Leute schon in der Bahn heftiger zur Seite komplimentiert. Ja? Also das ist ja lächerlich. Dann können wir wirklich die Fußballschuhe alle gemeinsam an den Nagel hängen und sagen, wir beenden das Thema jetzt hier. Ich würde mir wünschen, dass der DFB sagt, und ihr habt mit Alex Feuerherd gesprochen, der ja Leiter Kommunikation beim DFB im Schiedsrichterwesen ist, der auch sagt, ja, das ist keine richtige Entscheidung, dass der DFB sagt, okay, die Entscheidung ist wirklich so klar falsch, jetzt lassen wir mal fünfe gerade sein und das gibt kein Spielsperre. Die waren schon bedient genug mit dem Spiel. Wird nicht passieren, aber auf der anderen Seite, weil ich gerade das Vorgehen des Vereins besprochen habe, nehmen wir den VfB Stuttgart. Ich möchte nicht die Situation Karasor bringen, weil das ist eine ganz andere. Kannst du gleich gerne mal ausführen, warum das eine andere ist. Aber die jetzt bei Woltemade wieder Einspruch einlegen und damit zumindest mal, ich sage, einen Diskussionsraum eröffnen und auf die Situation, auf eine ungerechtfertigte Entscheidung aus ihrer Sicht aufmerksam machen.
Ja, bei Mainz, glaube ich, ist man da jetzt so ein bisschen, ich würde sagen, vernünftiger rangegangen, weil man da sich sehr geärgert hat, glaube ich, über diesen Fehler, weil man einfach auch weiß, das Fehlen von Paul Nebel ist einfach sehr bitter. Man hat es ja auch klar als Fehler beschrieben und trotzdem ist man sich, glaube ich, sehr, sehr sicher gewesen, dass man vor dem Sportgericht keine Chance hat, eine Gelb-Rote einzukassieren. Ja, also die Hürden dafür sind einfach viel zu groß. Du hast ja den Fall genannt mit Karazor. Der wurde tatsächlich einkassiert im Oktober, diese Gelb-Rote, aber aus einem Grund. Er wurde von Maximilian Arnold gefoult. Das Foul wurde aber übrigens auch von Jablonski ihm zugeschrieben. Er hat Gelb-Rot gesehen, musste vom Platz. Da konnte man am Ende sagen, offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters. Und wenn es ein offensichtlicher Irrtum ist, dann kann so ein Einspruch Erfolg haben. Wenn es jetzt aber eine Geschichte ist, wo ein Spieler eben doch eine Handlung gemacht hat und sei sie jetzt noch so klein, also ich bin bei dir, ich hätte die Gelb-Rote auch nicht gegeben, aber trotzdem ist halt die Hand am Mann, ja. Damit ist eigentlich schon die Chance verwirkt, dass man diese Gelb-Rote nochmal einkassieren kann. Und bei Woltemade würde ich relativ ähnlich jetzt mal davon ausgehen. Ich glaube auch, das sorgt eher bei Mainz 05 für Irritation, dass Stuttgart da jetzt Protest eingelegt hat. Viel zu harte Entscheidung, aber er hat den Gegenspieler berührt. Deswegen wird der DFB das normalerweise nicht zurücknehmen können, wenn er nicht seine komplette Rechtsprechung in dem Fall ändert. Und das ist halt das Bittere jetzt auch am Fall Paul Nebel. VAR konnte ja nicht eingreifen, weil bei gelb-roten Karten darf der VAR halt in der Bundesliga nicht eingreifen, bei roten Karten schon. Das heißt, dass wir bei gelb-roten Karten immer mal wieder Fälle haben, wo du dir an den Kopf hast und sagst, boah, wieso kassiert man das nicht ein? Ja, weil man es am Ende nicht darf.
Was aber jederzeit geschehen kann, ist, dass der Schiedsrichter sagt, okay, dann gucke ich es mir gerade selbst nochmal an. Jetzt, also der Protest hier ist gerade schon deutlich, ich gucke es mir selbst nochmal an. Deswegen lasse ich Jablonski nicht aus der Verantwortung und deswegen sage ich und stehe ich auch dazu, eine unzureichende Leistung für einen Bundesliga-Schiedsrichter, zwei glasklare Fehlentscheidungen, eine davon auch spielentscheidend aus meiner Sicht gegen Philipp Mwene. Und dann kommen wir mal zu der Linie, die er angelegt hat. Wenn das gegen Philipp Mwene kein Foul ist, in welchem Universum ist der Klapser von Paul Nebel auf den Rücken von Geiger eine gelb-rote Karte? Ich meine, du bist dir der Konsequenz bewusst. Es ist nicht einfach nur eine gelbe, es ist eine gelb-rote Karte. Entschuldigung, dann ist dein Bemessensspielraum, den du da anlegst, so falsch.
Zumal ja während des Spiels auch wirklich so eine lange Leine gelassen hatte.
Ja,
ja, das muss man halt sagen. Ja, also er ist jetzt nicht bei jedem Zweikampf reingegangen. Er hat wirklich vieles laufen lassen. Ja, auch diese Szene zum 2:0 dann tatsächlich. Und dann war diese Gelb-Rote am Ende einfach halt, es passte nicht zu dem Spiel, das er bis dahin gepfiffen hatte, ja.
So ist es. So, das ist ja auch keine Generalkritik an dem Menschen Jablonski, ja. Der kann auch ein hervorragender Schiedsrichter ansonsten sein. Aber hier hat er für mich klar in die Tonne gegriffen. Fertig. So.
Ich vermute tatsächlich auch bis jetzt, Bo Henriksen hat sich in der Pressekonferenz dann ja insoweit persönlich gezeigt, dass er gesagt hat, ja, war ein Fehler. Trotzdem fantastische Leistung des Schiedsrichters, viel besser als wir und wir haben ja auch Fehler gemacht. Ja, das hat er ja gesagt, auch er hat Fehler gemacht. Ja, also er hat jetzt nicht versucht, eben diese Niederlage zu begründen in der Schiedsrichterleistung. Das finde ich sehr angenehm. Könnte sich vielleicht auch der VfB Stuttgart überlegen. Ich glaube, 14 in der Rückrundentabelle. Also da lenkt man auch ein bisschen natürlich ab von der eigenen Leistung.
Und weil wir gerade sagen, Verantwortung übernehmen, ne? Also da übernimmt Bo Henriksen Verantwortung, er lebt es dann selbst vor.
Genau, aber beide hatten wohl dann auch vor der Pressekonferenz miteinander gesprochen, weswegen es da dann wahrscheinlich schon deutlich versöhnlicher war. Interessant fand ich, dass er sagte, wäre eine fantastische Kommunikation gewesen und er sei sich eigentlich sicher, dass der Schiedsrichter es jetzt auch als Fehler einsehen würde. Ich vermute also, dass Jablonski da schon im Gespräch gewisse Zugeständnisse gemacht hatte, kann sich Mainz 05 halt jetzt leider nichts von kaufen.
Nee, und es ist eben, und da kommen wir zum nächsten Punkt, nicht die erste schwerwiegende Fehlentscheidung, auch gegen Mainz 05 angefangen. Und ich könnte ja noch weiter zurückgehen. Ich könnte bis Niederlechner und Zentner, was den VAR angeht, zurückgehen. Also vom Nasenbeinbruch von Ajorg, wo jemandem ins Gesicht getreten wird. Auch in dieser Saison hatten wir schon mehrere Situationen, die eindeutig sind. Letzte Woche erst der Torwart gegen Lee. Das, irgendwann ist der Punkt erreicht, dass ich sage, also Leute, zumindest hoffe ich, dass ihr hinter den Kulissen da ein bisschen auf den DFB einwirkt, weil momentan kosten euch die Schiedsrichterleistungen doch auch Punkte. So klar muss man das, glaube ich, mal sagen. Und wenn man das nicht öffentlich tut, dann ist das ein feiner Stil und es ist fair und man nimmt sich selbst nicht aus der Verantwortung, finde ich gut. Aber ich meine, wir beide reden gerade darüber, welche Art die bessere Einflussnahme auf das deutsche Schiedsrichterwesen ist. Ab dem Moment, wo wir darüber reden, dass man irgendwie auf das deutsche Schiedsrichterwesen entweder durch Lautstärke wie der VfB Stuttgart oder durch fast schon zu nette Zugeständnisse von Mainz 05 auf die Schiedsrichter einwirken kann, ab dem Moment sollte uns allen klar sein, wir haben ein Riesenproblem im deutschen Schiedsrichterwesen.
Ja, leider. Also, dass diese Entscheidungen halt einfach aus der Aktion heraus so fallen und eigentlich vom VAR einkassiert werden müssten, ist ja eigentlich das Problem, das wir bei diesen Aktionen haben. Und ich weiß nicht, da bin ich, glaube ich, ein bisschen naiv. Da denke ich dann halt letztlich, ja, Verein muss Einspruch einlegen, aber vielleicht sollte man manchmal diese Einsprüche auch erleichtern. Also wenn jetzt ein Schiedsrichter wirklich sagt hinterher, das finde ich ist ein großer Fortschritt, der Schiedsrichter jetzt inzwischen von vor 10 Jahren, 90er Jahre, so ein Statement wie jetzt zum Beispiel hier von Feuerherd, ja, also nicht zwingend ein Platzverweis gegen Paul Nebel. Sorry, das hätte es ja in den 90er Nullern und Anfang der 10er Jahre ja überhaupt nicht gegeben, ja, da hätte man ja jedes Abrücken von einer Schiedsrichterentscheidung fast als Hochverrat gewertet. Da ist man ja schon offener geworden. Wenn ein Schiedsrichter jetzt sagt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, dann kann man doch möglicherweise beim Sportgericht dann auch sagen, okay, wenn der Schiedsrichter es schon so einsieht, dann nehmen wir so eine Entscheidung zurück.
Ja. Ja, oder wir sagen, gut, nicht wir nehmen sie zurück, weil das können wir ja nicht zurücknehmen, aber sie hat keine weiteren Auswirkungen über das Spiel hinaus.
Richtig, die Sperre wird aufgehoben, ja, so und.
War jetzt auch nicht seine fünfte, so ungefähr, ja, aber wenn wir dann zu dem Punkt kommen, soll der VAR das jetzt auch noch überprüfen? Ich bleibe dabei, wenn wir hier das Thema Verantwortung besprechen die ganze Zeit, gebt den Schiedsrichtern ihre Verantwortung zurück, ja, und lasst die Schiedsrichter in Ruhe und gebt den Bundesliga-Trainern an der Seite, die diese Szenen selbst in Sekundenschnelle sehen und überprüfen können und im Funkkontakt mit ihren Analysten stehen, gebt denen eine Flag, gebt denen wie beim Handball eine Pappe in die Hand, ist mir egal, wie beim Tennis beim Spieler, sagt, Entschuldigung, hier Einspruch, bumm. Und dann ist der Schiedsrichter gezwungen, sich die Szene nochmal anzugucken. Dann haben wir auch keine Diskussionen mehr hinterher. Und wenn jemand vorher inflationär mit diesen Challenges umgeht, hat er hinterher selbst Pech, wenn dann so eine Entscheidung gegen ihn bestehen bleibt. Nimmt die Leute in Verantwortung und hört auf, mit diesem VAR als das hinzustellen, was er nicht sein kann, ein Tatsachendokument oder etwas, was Tatsachenentscheidungen manifestiert, weil das kann er schlichtweg einfach nicht. Und dafür ist die Eingriffsschwelle auch einfach nicht klar definiert. Und wenn, und das haben wir vorhin auch mal besprochen, was wäre denn passiert, wenn sich diese Aktion mit Paul Nebel nochmal angeschaut würde? Ja, also 100% falsch ist es jetzt nicht, er hat ihn schon berührt. Also aber, dann können wir uns alle nichts mehr davon kaufen.
Nein, aber auch da würde er wahrscheinlich sagen, okay, aber wahrscheinlich zu 80-90% ist es keine gelbe Karte, dann nimmt er sie möglicherweise zurück, ja. Ich selber bin ja kein Fan davon, noch mehr VAR-Einsätze dann
letztlich
im Fußball
zu haben. Weniger, viel weniger, ja.
Aber die Flag kann dann tatsächlich ein ganz guter Kompromiss sein.
Hawkeye-Challenge, bumm, fertig. Funktioniert im Feldhockey, wunderbar. Erklärt mir doch nicht, dass das im Fußball nicht funktionieren würde. Warum geht man hier den Sonderweg? Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Fertig. Und ich bin mal gespannt. Eine Regeländerung wird es ja schon dann geben. Spielverzögerung wird in Zukunft eine Ecke nach sich ziehen. Naja, schön. So wie wir gerade Ecken schießen, hilft uns das auch nicht weit. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass weder Jablonski noch ein schlechter Mensch ist, noch dass er das Spiel entschieden hat. Die Verantwortung, die verbleibt beim Verein und für mich auch bei Bo Henriksen, der für mich einfach in der Herangehensweise an dieses Spiel, den falschen Weg gewählt hat.
Ja, genau. Aber letztlich auch so als Typ dann selbstreflexiv genug ist, dass er dann in der Pressekonferenz auch sagt, also wir haben hier verloren, ich habe eine Menge Fehler gemacht. Ja, das finde ich irgendwo auch, weil wir es ja vorhin hatten, ne? Also einerseits eben den Mund manchmal groß aufmachen, ich will der beste Trainer der Welt werden, aber gleichzeitig eben auch Fehler eingestehen können. Ich finde, dann passt das vom Gesamtpaket her gut.
Ja, dann ist er charakterlich auf jeden Fall schon mal einmal der oder einer der größten Trainer, die es so gibt auf der Welt. Das passt doch schon mal ganz gut. Und häufiger Fehler eingestehen steht uns allen ganz gut zu Gesicht. Deswegen bin ich auch ganz happy. Was bedeutet das jetzt für das Spiel gegen Wolfsburg? Weil das ist eigentlich schon jetzt auf Europa gesehen ein kleines Do-or-Die-Spiel, oder?
Ja, wenn man sich vor allem das Restprogramm anguckt, klar kann man gegen argumentieren, oh, Bayern haben wir ja in der Hinrunde geschlagen und Frankfurt, ja. Aber gerade jetzt mit den 4 Spielen in Folge ohne Sieg ist es, glaube ich, auch von der Mentalität her ein wichtiges Spiel. Es ist ja ein Gegner, der genauso, wenn nicht angenockter, jetzt sogar nach Mainz kommt. Also die sind ja in einer richtigen Krise, die Wolfsburger. Und da solltest du jetzt schon mit einem guten Gefühl aus Ostern rausgehen, bevor du dann in den letzten Spielen eben diese Hammergegner hast. Denn ich glaube, wenn du da mit einem richtig schlechten Gefühl in diese Spiele gehst, dann wird das wahrscheinlich echt schwer. Weiß nicht, wie du es siehst.
Zu 100% genauso. Ich teile die Einschätzung. Und dann wird es am Ende doch nur ein Mittelfeldplatz, womit ich auch noch gut leben könnte. Aber es wäre schade um diese brillante Saison bisher.
Ja, ich glaube, das täte dann tatsächlich auch vielen weh. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Ja, ist so ein bisschen die Frage, ob das nächste Eigengewächs dann auch wieder fehlt. Johnny Burkhardt, der jetzt in Hoffenheim nicht am Start war. Übrigens habe ich ja ein neues Fremdwort gelernt am Wochenende.
Mhm.
Rezidivierender Infekt hat er. So hat der Verein das auf Facebook begründet.
Aha, was ist das?
Das ist, ja, natürlich habe ich gegoogelt. Also,
Strichrechnung oder Punkt vor Strich?
Ich habe gegoogelt, war aber nicht der einzige Journalist, der das dann getan hat. Ja, wiedergekehrter Infekt sozusagen. Aber man hätte es ja auch so ausdrücken können, ja. Also ich will mal ganz kurz so die Gemengelage schildern, wie Journalisten dann auch oft miteinander sprechen. Rezidivieren, da schrillen bei dir oft schon als Journalist so ein bisschen so diese Sirenen, weil du denkst, warum bringt man jetzt so ein Fremdwort da rein, das keiner versteht? Also steckt da vielleicht irgendwie eine Dimension jetzt drin in diesem Infekt, die auf einmal doch alarmierender irgendwo ist. Ja, also ich glaube, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Wir wissen ja alle, Johnny Burkhardt hatte ja eine Grippeerkrankung während der Nations League-Spiele mit Deutschland. Dann hat er einige Tage in Mainz pausiert, hat dann bei den Spielen in Dortmund und gegen Kiel wieder gespielt. Beide keine 90 Minuten, aber halt über weite Strecken. Dann fiel er jetzt vor dem Auswärtsspiel in Hoffenheim wieder im Training aus, wurde damit Belastungssteuerung erst einmal begründet. Naja, und ab Donnerstag hast du dann schon raushören können in der Pressekonferenz. Also richtig fit scheint er nicht zu sein. Das könnte eng werden und jetzt fehlte er im Kader.
Und du kennst dieses Muster von diesen wankenden Kommunikationen bezüglich Johnny Burkhardt und seinen Gesundheitszuständen und dann war er auf einmal von ein paar Spielen, war ein halbes Jahr raus. Also wir kennen alle und können bei Stefan Bellmer nachfragen, was so eine Herzmuskelentzündung bedeutet. Langsam muss man sich da ein bisschen die Frage stellen, das können wir von außen schlecht beantworten, aber muss man Johnny Burkhardt ein Stück weit vor sich selbst schützen oder geht der Verein hier leichtfertig mit Johnny Burkhardts Gesundheit um? Das klang bei Bo Henriksen auf der Pressekonferenz zumindest nicht so. Also man hat nicht vor, aus Johnny Burkhardt den zweiten Marco Reus von Mainz 05 zu machen.
Genau, er hat auch gesagt, also auch dieser Satz, ne, es ist nur Fußball und wichtig ist, dass Johnny wieder gesund zurückkommt. Da scheint man jetzt halt schon einfach so ein bisschen Zeit reinzugeben.
Aber das ist auch ein Satz, der eine Dimension eröffnet, die von der könnte tendenziell, wenn alles gut läuft, nächste Woche kommen, bis zu, den sehen wir die restliche Saison nicht mehr eröffnet.
Ja, also zu einer Dauer hat man sich jetzt auch am Wochenende zum Beispiel nicht mehr geäußert. Also Nico Bungert sagte zum Beispiel, dass er optimistisch ist, man kriegt es in den nächsten Tagen hin. Er hat dann auch klar den Nachsatz gegeben, es gibt keine Garantie darauf. Morgen ist ja um 11 Uhr wieder das erste öffentliche Training diese Woche. Werde ich mal auch dann da sein. Wäre auf jeden Fall eine große Überraschung, wenn Johnny dann dabei wäre. Und sicherlich auch ein richtiger Mutmacher, muss man dann sagen. Weil ich glaube, wenn der jetzt auf dem Platz steht, dann vor allem dann, weil er dann auch wirklich fit ist. Aber da muss man jetzt auch mal den Verlauf der Woche abwarten. Dass Johnny natürlich ein wahnsinnig ehrgeiziger Spieler ist, der immer trainieren will, das hat man ja auch schon im Zuge der Oberschenkelverletzungen gehört. Aber auch da muss man einfach vielleicht manchmal abbremsen und halt sagen, fit werden ist einfach das A und O. Denn man muss ja auf Strecke da sein, man muss ja auf Strecke spielen.
Ich hätte lieber einen gesunden Johnny Burkhardt als einen Platz in der Europa League. Das sage ich an der Stelle mal ganz deutlich. Auch wenn Johnny das vermutlich komplett anders sehen wird. Ich sehe es so und Gesundheit ist das höchste Gut. Und es bringt mir überhaupt nichts, mit einem Infekt zu spielen, um einen Lauf eventuell am Leben zu halten, wenn ich hinterher den Lauf nicht ausbauen kann.
Ich finde das im Fußball oder generell im Sport, das ist ja kein reines Fußballphänomen, ich finde das sowieso immer relativ krass. Ja,
das ist also, doch im Arbeitsleben, jetzt mal kurz, ja, auf den Alltag gesehen, bei vielen Menschen so. Mhm. Ja, du hast nur eine Erkältung, kannst doch wohl arbeiten gehen.
Ja.
Nein, kannst du nicht. Kleiner Reminder, wenn ihr sehr schlimme Allergien habt, dann könnt ihr euch auch krank schreiben lassen. Also dieser Hang, krank zu arbeiten, das ist kein Kavaliersdelikt euch und auch nicht euren Mitmenschen gegenüber, die ihr tendenziell auch anstecken könntet. Aber zuallererst ist es mal wirklich ein ganz rüder Umgang mit sich selbst.
Ja, und bei so Topspielern denke ich dann häufig, die halt wirklich, sag mal, so Sprintleistungen vollbringen müssen, körperliche Anstrengungen, die
der
krass
wird doch,
sind.
Der wird doch in 60 Minuten, auch wenn wir sagen, der hat nur 60 Minuten gespielt, der wird doch in der Zeit keinen Puls unter 136 gehabt haben.
Ja, weiß ich nicht. Aber tatsächlich finde ich es halt auch außerhalb von Mainz 05 immer krass, wenn ich irgendwo lese bei Vereinen, Spieler hat jetzt irgendwie leichten grippalen Infekt oder der ist krank und zwei Tage später trainiert er wieder. Und dann denke ich immer, heftig, ja.
Also ich glaube ganz ehrlich, wenn wir da näher reingehen würden und die Corona-Krise rückwirkend nochmal aufarbeiten, wie viele Spieler mit Corona eventuell sogar gespielt haben und welche Möglichkeiten es gab, die Tricks, die angewendet wurden, dass Spieler trotz Tests vermutlich gespielt haben. Ich glaube, dann würden wir alle ein böses Erwachen haben und es hätte vermutlich auch wirklich schief gehen können, was Spieler für Langzeitschäden damit rausgenommen haben. Und es gibt Spieler, auch in der Bundesliga, die haben Langzeitschäden davon getragen und die haben auf einmal im Rollstuhl gesessen. Das ist ähnlich wie mit Kopfverletzungen, das ist ähnlich wie mit Depressionen oder psychischen Erkrankungen. Da wird mir viel zu lax mit umgegangen und ein hohes Salär ist mit Sicherheit keine Begründung dafür, dass man sich sportinvalid macht oder am Ende auch nicht mal lebensfähig ist.
Oder halt zumindest halt auf eine gewisse Zeit zumindest mal krank und es einem jetzt wirklich nicht gut geht. Mir ist es auch wichtig, das halt einfach mal zu sagen, damit man auch eine Akzeptanz schafft, weil gleichzeitig hörst du natürlich auch immer mal wieder Fußballfans irgendwie, die so sehr alte Schule sind, die dann so sagen, ach, soll sich nicht so anstellen, wir haben ja früher mit, keine Ahnung, offenem Bein gespielt, ja.
Ja,
die Zeiten also, sind vorbei.
Es gibt Dinge, wo du schon weiterspielen kannst. Ja, aber es gibt einen ganz großen Unterschied, ob ich eine Depression habe und es geht halt nicht mehr oder ob mir jemand ein bisschen zu heftig vor Schienbein getreten hat. Ja, dann kann ich noch weiterspielen.
Absolut, aber für mich ist zum Beispiel auch so in diesem Hochleistungssport so ein grippaler Infekt einfach auch schon so eine Sache. Kann man, finde ich, dann auch kommunizieren, Spieler muss erstmal fit werden. Ja, ich finde, da muss man jetzt auch keinem Publikum gerecht werden irgendwie. Deswegen sehe ich es genauso, das A und O ist, dass er jetzt einfach erstmal wieder fit wird, wieder zurückkommt. Wäre natürlich super cool, glaube ich, für Mainz, wenn das schon gegen Wolfsburg klappt. Wenn es dann später klappt, ist das, glaube ich, auch gut.
Scheiß auf Wolfsburg. Also Wolfsburg ist nicht die Gesundheit von Johnny Burkhardt wert. So, an der Stelle. Und ich glaube, dann sind wir auch durch, weil das ist ein Do-or-Die-Spiel. Trotzdem wird kein Paul Nebel dabei sein. Johnny Burkhardt wird vermutlich auch nicht dabei sein. Nadim Amiri wird aber dafür dabei sein. Und vielleicht reicht das ja schon, dass, um Felicitas Impuls von der letzten Sendung aufzugreifen, dass Nelson Vipers Sterne durch Nadim Amiris Gegenwart schon deutlich besser stehen. Und damit verabschiede ich mich. Bedanke mich, lieber Schlechti. Danke, dass du da gewesen bist.
Ja, hat Spaß gemacht. Ne? Wir rühren uns jetzt gleich noch ein kleines Zaubertränkchen hier zusammen.
Mhm. Ja, meiner auf jeden Fall alkoholfrei, bitte.
Ganz sicher.
Ganz sicher.
Und Stab, den müssen wir uns dann nochmal bestellen.
Ja, wir suchen nochmal nach dem Cappuccino-Aufschäumer oder was auch immer du da gegoogelt hast. Und wir sagen bis dahin, ciao, ciao.
Genau, schöne Woche. Ciao.